das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Er vereint das Beste zweier Welten. Schnellste Reflexe, ein Computergedächtnis und ein auf Lebensdauer funktionierendes Programm für polizeilichen Straßeneinsatz. Ist das nicht großartig?
Und hier ist er nun. Robocop.
Der Typ ist echt gut.
Er ist kein Typ, er ist eine Maschine.
Detroit krankt an einem Krebsgeschwür. Und dieses Krebsgeschwür heißt Verbrechen.
Lassen Sie die Frau los. Sie sind verhaftet.
Du haust besser ab, Mann!
Beweg dich, du Strolch.
Wie lauten deine Instruktionen?
Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen.
Was soll diese Scheiße?
Jede ihrer Aussagen kann gegen sie verwendet werden.
Du bist tot. Wir haben dich getötet.
Sein Gedächtnisspeicher ist Beweismaterial vor Gericht. Du musst ihn zerstören.
Schieß ihn zusammen!
Aufhören! Er ist auch ein Polizist!
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallihallo. Ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar.
Willkommen zur Zukunft des Podcasting. Robocop.
Ach genau, halb Mensch, halb Podcast.
Halb Mensch, halb Podcast. Ursprünglich, glaube ich, situiert im Jahre 1991. Ich habe sagen lassen, es gibt einen frühen amerikanischen Preview-Trailer und da wurde noch gesagt, it's the year 1999.
Aha.
Und von der Idee hat man sich dann verabschiedet im fertigen Film.
Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das tut da auch nicht weiter zur Sache.
Ich glaube, haben wir nicht schon mal darüber geredet, dass es grundsätzlich keine gute Idee ist, Filme in der nahen Zukunft zu verorten, weil werden ziemlich schnell ziemlich alt?
Ja, total. Ich hab gerade mit meiner Tochter die ersten drei X-Men-Filme mir angesehen und da steht eben auch nur in der nicht allzu weit entfernten Zukunft oder sowas in der Richtung. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung. Damit kann man es belassen. Und wenn man eben, sagen wir mal, die Produktionsdesigns halt größtenteils bodenständig lässt und nur hier und da mal ein bisschen was einfließen lässt, was es eben noch nicht gibt.
Wir sprechen heute nach 12 Jahren wieder über Robocop. Warum? Weil wir über Robocop ganz am Anfang unserer gemeinsamen Podcast-Historie gesprochen haben. Am 5. September 2012 haben wir eine Episode dazu veröffentlicht, über diesen Film gesprochen, über Flesh and Blood gesprochen. Ich meine, wir hatten auch gar nicht so ungut darüber gesprochen. Also das Gespräch, der hält auch, glaube ich, noch in heutigen Hörgewohnheiten stand, nicht aber die Technik. Deswegen haben wir es auch schon seit langer Zeit hier hinter der Paywall im Archiv versteckt, weil die Episode einfach scheiße klingt.
Richtig, aber
furchtbar klingt.
Aber ich glaube tatsächlich, das war auch einer der ersten Episoden, bei der wir so unseren Groove so gefunden haben, einfach weil wir beide aus dem Schwärmen nicht rauskamen.
Ja.
Also ich habe doch ein oder fünfmal ganz gerne daran zurückgedacht. Aber ich war mir nicht bewusst, dass das 12 Jahre her ist. Das ist ja so lange her, dass es schon gar nicht mehr war, ehrlicherweise.
Richtig, tatsächlich.
Oder um es mit Robocop zu sagen, ich kann die Episode fühlen, aber ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube auch im Bewusstsein, in der Wahrnehmung der meisten Menschen, die uns dazu hören, existiert die Episode nicht, weil ich wurde in den vergangenen Jahren auch häufiger schon mal angepinkt von wegen, sprech doch mal über Robocop. Und dann sage ich eben, ja, hier hast du 2 Euro übrig, genau, dann kannst du aufs Archiv zugreifen und den erschreckend erbärmlicher Qualität uns über Robocop schwärmen hören, aber das will natürlich fast niemand, also machen wir hier quasi so als Gratisdienstleistung, schicken wir einfach eine kostenlose Bonusfolge raus, extra lang zu einem Film.
Nennen wir es ein Update. Also
ein Update, ja.
Nach 12 Jahren kann man das halt durchaus auch mal sich leisten, eben über Sachen zu reden. Und wie ich immer wieder erwähne, das hat ja auch bei so Dingen wie zum Beispiel Conan ganz hervorragend funktioniert.
Ja.
Das hatten wir ja auch da schon mal gemacht, aber vor allem, weil ich einfach so unzufrieden war mit meiner eigenen Bewertung des Films damals. Ich glaube, an meiner Bewertung von Robocop hat sich nichts geändert. Weder in 12 Jahren noch in den, lass mich mal ganz schnell durchrechnen, 25 Jahren vorher. Der ist einfach einer der absoluten persönlichen Highlights meiner Filmsozialisierung.
Ja, so denke ich nämlich auch. Ich glaube auch, es gibt keinen Anlass, der schlecht genug ist, um Robocop nicht zu gucken. War das jetzt ein korrekt formulierter Satz?
Ich weiß nicht, was du meinst, ja.
Jeder Anlass ist gut genug, den Film zu gucken. Bei mir war das in den vergangenen Jahren meistens der Fall, wenn irgendeine Neuveröffentlichung des Films rauskam. Also Robocop ist ein Film, den ich in allen denkbaren Formaten, ich glaube, außer Laserdisc, weil die war zu teuer, besessen habe, auf VHS, auf DVD, mehrfach auf Blu-ray, mittlerweile als 4K UHD Master. Sieht alles fantastisch aus, hab ihn auch mal in der Retrospektive gesehen, im Kino, alles toll, aber ich gucke ihn eben auch gerne mindestens einmal im Jahr, muss ich sagen.
Ja.
Das muss sein.
Also ganz so häufig gucke ich ihn dann nicht, ich habe ihn halt zeitweilig wirklich häufig gesehen, also ich habe ihn bestimmt, wenn man es hochrechnet, ich habe ihn bestimmt 25, 30 Mal gesehen.
Ja.
Naja, nicht ganz 87, sondern halt, als er auf VHS rauskam, 88 vermutlich. Oder 89.
Da vermute ich die deutsche geschnittene Fassung, ja.
Ja, genau, tatsächlich. Ja. Aber es ist eben, ich habe ihn auch vielfach, ich glaube, eine davon hast du mir geschenkt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube eine Version davon habe ich von dir. Aber es war auch eine der allerersten DVDs, die ich mir überhaupt gekauft habe, und zwar die Criterion. Ja. Version, weil sie eben ungeschnitten war, genau. Und die habe ich damals noch gekauft für meinen allerersten DVD-Player, der noch umgebaut war, sodass er amerikanische DVDs abspielen konnte. Und ich habe diese Scheibe mir geholt bei Dussmann.
Ja.
Für, ich glaube, es müssen irgendwo zwischen 80 und 90 Mark gewesen sein. Ich kann mich da wirklich ziemlich genau dran erinnern, weil ich hätte fast ein Pfützchen auf dem Boden gemacht, so aufgeregt war ich, als ich die gesehen habe. Und entsprechend habe ich die eben auch wirklich geguckt, bis sie durchgenudelt war. Und die letzte Version, die ich mir davon besorgt habe, war die Blu-ray-Fassung in der alten VHS-Verpackung. Die ist zwar genau die gleiche wie halt in der blauen, aber ich fand das einfach so hübsch. Das muss jetzt einfach sein, muss jetzt einfach so eine alte VHS-Verpackung im Schrank stehen. Ist auch eine der wenigen DVDs für Blu-rays, die ich tatsächlich auch noch im Schrank zu stehen habe. Die meisten anderen sind im Keller gewandert. Und ich habe jetzt die Chance genutzt, dass er wieder ins Kino gebracht wurde. Ja. Und habe ihn zum ersten Mal auf der verhältnismäßig großen Leinwand gesehen. Es war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Kino 1 und 25 Meter Zelluloid da, sondern deutlich überschaubarer. Und es war offenkundig auch keine 35mm Kopie oder sonst irgendwas.
Das war eine DCP.
Genau, und es gab einen Moment, ich hatte ehrlicherweise sogar überlegt, ob es nicht noch sogar eine alte Scheibe war oder sowas, weil es gab so eine Szene, in der die Kamera einen Tick zu lange auf Morton hängen bleibt und es sieht so ein bisschen aus, als ob irgendwie der Laser irgendwie auf die zweite Spur hopsen muss oder sowas. Also,
ach ja, stimmt, dieser Layersprung, genau. Ja, ja.
So wirkte das, aber es war in Ordnung. Ich meine, es ging mir eigentlich mehr um das Erlebnis an sich, als nun um, weiß ich nicht, die reine Qualität und all das, weil ich mich eben auch noch daran erinnerte, wie fasziniert ich einfach von dem Konzept war, als der Film in die Kinos kam, 87. Damals halt war ich natürlich deutlich zu jung, um ihn so zu sehen, und habe dann aber trotzdem, wenn ich im Kino war, standen halt diese großen Pappaufsteller von Robocop, also von Peter Weller, wie er gerade aus dem Auto aussteigt. Und ich fand das halt so faszinierend und so cool und wollte das so dringendst sehen, und ich konnte halt nicht im Kino, es ging halt nicht.
Klar.
Na, und entsprechend war dann das Erstbeste dann die VHS.
Ich hatte jetzt leider nicht die Gelegenheit, den Film nochmal in dieser Best of Cinema-Reihe von Studio Canal und Konstantin, und ich glaube, da hängen noch ein, zwei andere Verleiher drin, das ja irgendwie, glaube ich, in monatlichen Abständen in die Kinos bringen, mir das nochmal anzugucken. Aber wie gesagt, ich habe den auch schon mal auf einer Originalkopie gesehen, allerdings als R-Rated-Fassung. Das war eben nicht die ungeschnittene Fassung, aber soll mal, also für mich persönlich reicht das jetzt auch.
Ja.
Ich habe ja die ungeschnittene Fassung zu Hause, kann ich dann nachgucken und mir all das blutige Gekröse nochmal antun. Aber ich muss auch sagen, ich habe eben auch so ein paar andere Filme dieser Reihe geguckt. Ich glaube, Fire Walk With Me, als der vor einem halben Jahr rauskam, Donnie Darko vor ein paar Monaten. Und einerseits natürlich irgendwie cool, so Filme von vor 20, 30, 40 Jahren nochmal zu sehen in absolut geleckter Bildqualität. Andererseits denke ich mir jedes Mal, wenn ich in eine dieser Wiederaufführungen gehe, mir fehlt da so ein bisschen das Knistern und Kraxen und Knacksen und irgendwie die Haare auf dem Zelluloid und der ganze Dreck. Also ein bisschen mehr würde ich mir davon wünschen. Ich weiß aber auch, dass es einfach nicht machbar ist, tatsächlich jetzt einfach nur Originalkopien anzufertigen und die in 10.000 Kinos zu schippern. Also das ist nicht die Welt, in der wir leben, ist mir schon klar.
Ja, ja. Genau, also ich dachte auch so bei mir rein, also hätte ich mehr Platz in meiner Bude, dann könnte ich mir den Beamer anmachen und das immer an die Wand projizieren, hätte in etwa den gleichen Effekt, ne? Einfach nur ein sehr viel größeres Bild. Aber trotzdem muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich schätze ja trotzdem immer noch die Kinoerfahrung an sich und halt dann da in dem dunklen Raum zu sitzen. Und gerade bei dieser Reihe ist natürlich cool, weil es eben viele Leute sind, die eben genau diesen Film halt mal wieder sehen wollen. Nicht einfach nur, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil es eben, es sind halt Fans der Filme oder Leute, die eben sagen, ich will den ewig mal gesehen haben oder sonst irgendwas. Auch wenn ich sagen muss jetzt, dass das Publikum, naja, zu bestimmt 98% männlich war.
Wie unsere Hörerschaft. Hey, willkommen.
Ja, genau. Aber das war schon ganz cool. Also ich hab mich gefreut. Es hat mir, wie gesagt, so grundlegend am Film nichts Neues geboten, weil ich kann ihn mitsprechen.
Ja, klar.
Es war wirklich die reine geradezu physische Erfahrung einfach. Und das war cool. Das hat mir Spaß gemacht.
Das glaube ich dir gerne. Robocop, ich persönlich halte ihn auch, um mal an das anzuknüpfen, was du sagtest, so von wegen für die eigene filmische soziale Prägung prägend. Blöder Satz, egal, habe ich jetzt so gesprochen, ist vorbei, ist aufgenommen, werde ich auch nicht schneiden. Für absolut für mich auch prägend, für mich ein regelrechter Schatz, der Heilige Gral, als ich ihn dann endlich eben auch mal besessen habe in einer ungeschnittenen Fassung. Ich muss sagen, ich habe den, glaube ich, erstmals ungeschnitten gesehen auf VHS. DVD-Player hatte ich da noch nicht, doch dafür war es aber auch ein bisschen früh, das muss so 95, 96 gewesen sein, als ich mir den eben auf einer UK-VHS entweder importiert hatte oder den damals auch aus dem England-Urlaub mitgebracht hatte. So genau kann ich es nicht mehr sagen. Der richtige Schatz war aber dann der, als ich dieses MGM-Boxset hatte. Die Criterion-DVD, ich glaube, noch nicht mal Regionalcode beschränkt war, aber ich bin mir noch nicht mehr sicher, weil die relativ früh da dran war.
Kann sogar sein, aber ja.
Die war auch nicht optimiert für 16:9 Fernseher, aber dann gab es eben diese 16:9 optimierte DVD-Box von MGM, eben auch mit dem ganzen Bonusmaterial von der Criterion, will heißen den Audiokommentar, den lustigen, wo eben Paul Verhoeven daher schwafelt, noch ein Nöcher. Habe ich mir auch mittlerweile 5-mal angehört. Sehr amüsant. Das war schon ein großer Schatz. Und mittlerweile haben sich neben diese eine Kopie noch 4, 5 weitere gesellt. Und Robocop, muss ich sagen, ist auch tatsächlich ein Film, den ich, selbst wenn da eine Neuveröffentlichung ist, mit Marginalverbesserung. Und die letzte, zum Beispiel 4K-Veröffentlichung, war wirklich nur marginal verbessert. Also es gab eine 4K-Veröffentlichung von Arrow, wo quasi alles neu gemastert war. Bloß eben diese Unrated-Fassung. Die hatten sie von einem alten HD-Master genommen. Und man sah eben so einen ganz leichten qualitativen Bruch immer, wenn rumgesplattert wurde, dass es nicht ganz so taufrisch aussah wie der Rest des Films. Und dann kamen sie 3 Jahre später um die Ecke mit, haha, jetzt haben wir diese, schlag mich tot, 28 Sekunden auch noch in 4K gebracht.
Sehr schön.
Jetzt könnt ihr die also nochmal neu kaufen. Was habe ich gemacht? Ich habe es immer noch
natürlich
gekauft.
Natürlich, ja. Ich kann das. Und es gibt so Momente, da werfe ich einfach keine Steine, weil ich glaube, das würde ich auch tun, wenn ich dann 4K abspielen könnte und den entsprechenden Fernseher hätte.
Ich glaube, ich bin auch so bekloppt, nur bei Robocop, Dawn of the Dead vielleicht noch, und dann müsste ich schon hart nachdenken, ob ich das mit einem anderen Film je gemacht
habe. Ja. Es gibt so ultimative Fassungen, die vielleicht gar nicht mal die allerbesten sind, aber die, bei denen ich dann einfach auch nicht drüber hinaus will mehr.
Ja.
Meine Blade Runner Box im Void Kampfkoffer zum Beispiel. Ich weiß, dass es schönere Fassungen davon mittlerweile gibt, aber ich will keine andere. Ich finde die cool. So muss es sein. So will ich es haben. Aber ja, Robocop, ich kann das total verstehen.
Ja.
Ich muss ja sagen, also jetzt haben wir jetzt schon dreimal die geschnittenen Szenen beziehungsweise die Langfassung oder die Uncut Version oder wie man es nennen möchte angesprochen. Mir ist das ja ursprünglich gar nicht aufgefallen, ne? Ich hatte eine Fassung gesehen damals auf VHS das erste Mal, die schon sehr blutig war, aber nicht blutig genug offenkundig. Also der heftigste Schnitt war, ich glaube, man sah nicht, wie Murphy die Hand abgeschossen wird in der Fassung.
Ja.
Aber man sah sehr wohl noch, wie auf ihn, und der Arm auch nicht, aber wie eben die Gang eben auf ihn einballert und Boddicka ihm dann in den Kopf schießt zum Beispiel. Das war mit drin. Genauso auch ich habe den Namen leider gerade vergessen, aber der junge Mann.
Emil
war ein kleines bisschen zumindest geschnitten, aber nicht viel. Und aber ich meinte hier den Kollegen von Morton und Johnson,
ach so,
der auf dem Modell von Delta City stirbt. Der ist eben, also das war schon heftig in der Fassung, die ich damals gesehen habe, aber eben nicht so überkandidelt, dass eben Ed 209 noch 20 Sekunden länger drauf rumballert und ihn zu Mus macht. Und von daher hatte es mich gewundert, dass eben viele eben von einer geschnittenen Fassung überhaupt redeten.
Das und war sie ja auch eigentlich nicht per Definition. Also es war die originale US-Kinofassung, die du wahrscheinlich gesehen hast.
Vermutlich.
Geschnittene.
Ja, vermutlich, weil als ich dann, als dann eben
Unrated Criterion.
Genau,
das war es erstmals.
Genau, als die rauskam, habe ich tatsächlich überhaupt erstmal verstanden, dass eben was eben so an bestimmten Punkten da noch drin war, wie eben der Upper Arm und sowas. Und das war schon ziemlich cool. Ich habe dann erst sehr viel später die tatsächlich geschnittene Fassung gesehen, wo ja irgendwie ehrlicherweise fast gar nichts mehr drin ist. Das war dann nicht mehr lustig. Aber diese 28 Sekunden, das ist gewesen sein.
Ich weiß nicht, 28 Sekunden sind. Ich vermute, es sind ein paar mehr.
Vielleicht sind es anderthalb Minuten, ja. Aber,
ja.
Aber das war schon eine ganz wichtige Sache, das dann eben in der Criterion Edition eben auch mal gesehen zu haben. Weil ich eben auch das Gefühl hatte, also gerade in der Exekution von Murphy hat das ein paar Fragen im Schnitt für mich geklärt.
Also,
eben liegt dann noch auf dem Boden und Boddicka macht ne. Und kurzer Schnitt auf Nancy Ehren und dann steht er aber und sie schießen auf ihn. Und das ist so, da fehlte mir was dazwischen, aber das, was halt da drin ist, während er versucht aufzustehen und all das erklärte mir das dann auf einmal. Von daher, ja, wie gesagt, bin ich ganz happy, das dann eben so gehabt zu haben. Und ich war auch im Übrigen sehr happy, dass genau auch diese Version jetzt hier bei Best of Cinema lief.
Ja. Das habe ich eben auch gesehen. Also da wollte ich mich auf jeden Fall, ich wusste ja schon vor Wochen, dass ich keine Zeit haben würde, weil ich anderweitig verpflichtet war für diese Wiederaufführung. Aber ich wollte ja auch die Enttäuschung ersparen, da in eine geschnittene Fassung zu laufen. Und das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Dann doch mal intensiv nachrecherchiert, will heißt ungefähr 8 Minuten nachgeguckt, dass dann eben auch auf jeden Fall da die ungeschnittene Fassung läuft. Ich glaube, auch mittlerweile ist das eben die geläufige Fassung und ich bin mir ziemlich sicher, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal behaupten wollen, für 90% der Menschen U30, die Robocop zum ersten Mal sehen, die werden niemals mit der alten Fassung in Kontakt überhaupt kommen.
Ja.
Die wird's ja immer noch so, die gibt's immer noch so als Bonus-Dreingabe zu den meisten auch Blu-ray und UHD-Veröffentlichungen dieser Tage, bis hin zu der aktuellen Arrow-Veröffentlichung.
Echt,
ja? Die ist immer noch dabei, so als Bonus-Blu-ray, so mit dem Theatrical-Cut.
Ich hab
die nicht noch. Ja. Die gab's damals über Seamless Branching auch in dem Boxset, in dem DVD-Boxset, was ich habe. Also gab's tatsächlich so, die war quasi auf derselben DVD abgespeichert, aber merktest du eben immer so leichtes Ruckeln, wenn die zu ungeschnittene Fassung switchte, eben diesen Layer Break, den du auch ansprachst, wo dann auch gerne mal das Bild bei älteren DVD-Playern so eine halbe Sekunde einfriert.
Ja, genau.
Das war technisch nicht hundertprozentig gelöst, aber man konnte halt die ungeschnittene Fassung gucken und die geschnittene, also die US-Kino-Fassung auf einer DVD. Nicht, dass man das tun will. Warum sollte man?
Das war also eher technisch gelöst, als dass es zwei Versionen drauf an verstehen.
Ja. Cool. Aber durchaus okay. Ich meine, man kann den Film so gucken. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte. Ich finde auch am bemerkenswertesten oder am schwergewichtigsten die Schnitte, am bedeutungsvollsten für den Film in der Exekutionsszene von Murphy. Gerade der, also es gibt auch diesen einen wirklich großartigen Kameraschwenk, wo halt die Kamera einmal komplett um diese Peter Weller-Puppe von Rob Bottin gestaltet da rumfährt und eben einmal diese kompletten 180 Grad da macht. Und in der geschnittenen Fassung ist eben nur das Ende dieser Einstellung drin, damit eben einfach so ein bisschen die Härte fehlt. Wenn man natürlich irgendwie vorher frontal sein schreiendes Gesicht sieht und dann irgendwie nochmal so 87 Sekunden diese langgezogene Kamerafahrt und dann kriegt er ein Loch im Kopf, denkt man sich, glaube ich, schon, zumindest im Jahr 1987, ach du Scheiße, die haben gerade echt einen Menschen in den Kopf geschossen.
Ja,
Und natürlich, wenn das dann fehlt und man eben vorher nicht die Puppe sieht, die wirklich sehr, sehr lebensnah gestaltet ist.
Sehr gut, ja.
Da denkt man sich, ja, das war hart, aber nicht unangenehm hart vielleicht. Mm. Wobei, alles in allem möchte ich schon sagen, die Szene da in der Steel Mill, in der Stahlmühle, ist sehr unangenehm.
Ja, ist sie
die auch. Erste. Nicht das Finale.
Ach, das fand ich aber, also sag mal, als ich ihn damals gesehen habe, fand ich das auch durchaus unangenehm. Also gerade Emil.
Ich frage mich, warum Robocop dahin zurückkehrt eigentlich am Ende. Also an den Ort seines größten Traumas frage ich mich immer. Ich meine, die könnten sich überall in Detroit verstecken, aber die fahren dort.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist so ein bisschen so Selbstfindungsprozess. Ich glaube, da der Schlüssel ist diese Traumsequenz. Also wenn Robocop träumt und dann beschließt loszufahren und die alle ganz aufgeregt sind und auf die Messgeräte starren und so. Und was im Übrigen auch, was ich auch erst richtig verstanden habe, als ich die Criterion mir angeguckt habe, weil eben die VHS nicht gut genug war, als dass man hätte sehen können, dass Bodekers Gesicht eben auch tatsächlich auf dem Monitor erscheint, dem Grizzligen.
Ja.
Das war in der VHS-Fassung nicht, das war nicht zu erkennen, oder es war abgeschnitten, ich weiß es nicht.
Ja, das ist so. Die kleinen Details, das stimmt. Und an so eine ähnliche Seherfahrung erinnere ich mich auch. Naja, klar, und darauf werden wir sicher gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich meine, in den Augen Verhoevens und seines, ich meine doch bei den Augen, glaube ich, von Paul Verhoeven als in den Autoren von Augen von Michael Miner und Ed Neumeier ist eben Robocop auch so eine Jesusfigur und der kehrt ja gerne mal zum Ort seines größten Leidens zurück. Und
ja, in der Tat.
Das ist ja dann irgendwie auch dann so aus religiösen Gesichtspunkten durchaus legitim.
Ja, sicherlich. Ja.
Kurze Inhaltsangabe von Onkel bei der UFDB, die wir definitiv damals nicht vorgelesen haben, denn ich glaube 2012 waren wir noch nicht so weit, dass wir die Freuden der UFDB so zu schätzen wussten, wie wir es dann ein, zwei Jahre später taten. Ja.
Was schreibt denn der Mann von Onkel?
Also, Onkel schreibt bei der UFDB, der junge Polizist Murphy wird während einer Verfolgungsjagd von Gangstern auf brutalste Art und Weise hingerichtet. Von allen für tot gehalten gelingt es Spezialisten des Großkonzerns OCP, Murphy am Leben zu erhalten und mittels modernster Cybertechnologie in eine beinahe unbesiegbare Kampfmaschine zu verwandeln. Von diesem Zeitpunkt an sorgt Robocop für Recht und Ordnung und die Verbrechensrate sinkt rapide. Ja, ist das so? Naja. Ja, wahrscheinlich so in seinem District, aber na gut.
Ich finde junger Polizist Murphy auch interessant. Peter Weller war 40.
Es war eine andere Zeit. Das Irre ist ja, ich glaube, Onkel hat diese Inhaltsangabe geschrieben Anfang 2001. Da galt ja der Film, glaube ich, für mich, für dich, für uns alle schon als regelrechter Klassiker. Das war gerade mal 14 Jahre nach seiner Veröffentlichung.
Ja.
Jetzt haben wir 20 Jahre nach der Veröffentlichung.
In der Tat.
Jetzt ist er ein noch mehr Klassiker. So. Aber ja, junger Polizist, ich weiß nicht, ich gebe dir recht.
Ja.
Doch man treibt ein falsches Spiel mit Murphy, der mithilfe seines Ex-Partners versucht, seine eigentliche Identität wiederzufinden. Peter Weller habe bereits angesprochen, Nancy Allen auch, in weiteren Rollen Dan O'Hurley als der alte Mann, also OCP-Boss, Ronnie Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Ray Wise, Paul McCrane, unglaublich coole Leute in diesem Film.
Ja.
Egal, wo man hinguckt, der halbe Twin Peaks Cast ist dabei.
Genau, wollte gerade sagen, das finde ich auch erstaunlich, ne, dass die ja alle drin auftauchen. Ja.
Ich frage mich, haben die sich alle gefreut, als sie sich Jahre später wiedergesehen haben?
Wenn sie sich wiedergesehen haben, ich glaube nämlich Miguel Ferrer war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als Daniel Hurley dazu kam, war er gerade nicht mehr am Set. Da kam irgendwie immer nur so, weiß nicht, immer mal zwischendurch vorbei.
Daniel Hurley ist der Chef des Holzsägewerks da, ne?
Richtig, genau. Und Miguel Ferrer ist der FBI-Agent, der Forensiker. Mhm. Und Ray Wise ist natürlich Laura Palmers Vater, der zu dem Zeitpunkt, in dem Hurley ankommt, glaube ich, auch schon tot ist in der Serie. Also von daher, fragt sich wirklich so ein bisschen, wie weit sie sich da getroffen haben, aber es ist schon witzig, dass sie alle da irgendwie beteiligt waren. Ja.
Ich finde, einer der allzeit großartigsten Cast des 80er Jahre Kinos tatsächlich. Ich gucke mir die alle an und denke mir, ja, du und du und alle Arsch auf Eimer. Und ich habe mir viel angelesen zu ursprünglichen Casting-Wünschen, was da gedacht war, was da geplant war, was eben auch die Vorlieben des Regisseurs oder des Casting-Directors waren. Und ich denke mir, letztendlich sind sie immer genau bei den richtigen Leuten gelandet.
Ja, absolut. Nicht eine einzige Fehlbesetzung in diesem gesamten Film. Wirklich. Selbst Kleinigkeiten. Das Einzige, was ich dachte, ist, Joe, dem einzigen Schwarzen in Bodycast Gang, ja, im Deutschen so eine Eddie Murphy Stimme zu geben. Weiß ich nicht genau, ob das jetzt so clever war.
Ja.
Aber das war vielleicht der Zeit geschuldet.
Hast du ihn auf Deutsch gesehen jetzt in der Wiederaufführung?
Ja.
Okay. Ja.
Es macht aber auch nichts, weil ich habe ihn.
Ja.
Also ich habe ihn, glaube ich, wirklich. Ich habe ihn gleichermaßen häufig auf Deutsch wie auf Englisch gesehen. Und es ging mir halt vor allem um die.
Absolut.
Ja. Um den Nostalgiefaktor, und dann war es in Deutsch völlig in Ordnung. Der ist auch nicht schlecht übersetzt.
Nee, ist er nicht. Ich habe ihn jetzt auch zur Vorbereitung sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen, weil, wie gesagt, ich kann tatsächlich Robocop einfach weggucken. Ich habe ihn jetzt. Ja. Unterwegs auf Reisen geguckt, und weil ich dachte, der Bildschirm war mir zu klein, habe ich den noch mal in meinem kleinen Heimkino noch ein weiteres Mal dann eben auf Englisch geguckt.
Ja, cool.
Ich hätte die Probleme, dass wir auch noch ein drittes Mal gucken können, weil ich finde, der flutscht einfach so weg, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich finde eben die, ich möchte jetzt auch nicht so ein O-Ton-Snob sein, aber ich finde tatsächlich, obwohl die deutsche Synchronfassung sehr, sehr gelogen ist, ist die englischsprachige so ein bisschen mehr auf den Punkt einfach, gerade bei ihren satirischen Spitzen. Und gerade am Ende dieser One-Liner von Peter Weller, so von wegen, they'll fix you, they'll fix everything. Ich kann mich nicht mehr daran genau erinnern, wie das in der deutschen Fassung gelöst ist, aber es hat
sie, sie kriegen sie wieder hin, sie könnten, sie kriegen alles wieder hin.
Es hat nicht diesen Mix aus Zynismus und Sentimentalität, den es in der Originalfassung hat.
Es passt schon. Ich glaube, die Szene an sich macht's, aber ich verstehe, was du meinst.
Auch tatsächlich, also das, was mir immer noch in den Ohren schallt, ist eben dieses ganz, ganz, ganz von Kurtwood Smith als Bodycar, und der deutsche Fassung hat sie daraus gemacht, Knarren, Kanonen, Gewehre, ha. Und ich denke mir, wieso?
Ja,
so unnötig. Gut. Dumme Nitpickerei an der deutschen Synchro, die, wie gesagt, im Grunde sehr gelungen ist. Paul Verhoeven hat Regie geführt, Michael Meiner und Ed Neumeier das Drehbuch geschrieben. Ed Neumeier auch ein Autor, mit dem Verhoeven später noch bei Starship Troopers zusammenarbeitete, wie er auch mit vielen anderen, die an der Produktion beteiligt waren, später noch mal zusammenarbeitete. Rob Bottin, Phil Tippett, beide für die Spezial- bzw. visuellen Effekte verantwortlich, dann eben auch später noch mal bei Total Recall, Starship Troopers, Hollow Man zum Einsatz kam, Just Vacano, eben legendärer Kameramann, unter anderem von Das Boot, Standard-Kollaborateur von Paul Verhoeven zu dieser Zeit, schon damals, als er noch Filme in Holland gemacht hat, zum Beispiel Der Soldat von Oranje, Frank Oriosti, also tatsächlich Paul Verhoeven anscheinend jemand, der gerne und immer wieder mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Und da kann es ihm verübeln. Also wenn die Qualität dabei rauskommt, die so sein Schaffen zu dieser Zeit und in den Jahren danach prägt, dann alles richtig gemacht.
Absolut.
So.
Ich wollte noch, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, jetzt im Abspann, vielleicht weil er so groß war, ich weiß es nicht, dass es eine Danksagung an alle möglichen Leute gibt, unter anderem auch Howard Chaykin, ein Comiczeichner, der hat American Flag gemacht zum Beispiel. Ich mochte seine Sachen.
Genau, also ich habe den im Regal stehen, ja.
Ich mochte seine Sachen immer sehr gerne, und sehr innovativer Storyteller und all das. Und ich hab gelesen, dass sie ihn deswegen erwähnt haben und auch bezahlt haben, weil sie sich wohl im Design und in so ein paar Plotpunkten und Szenerien wohl hemmungslos an seinem Schaffen bedient haben. Und bevor sie verklagt werden, haben sie ihm wohl lieber ein bisschen Geld gegeben und ihn noch höflich erwähnt, was ich ganz witzig finde. Hätte ich nämlich das damals gewusst, dann hätte ich ihn gefragt. Ich habe ihn vor, so circa 15 Jahren habe ich ihn getroffen. Und da er eben einer meiner alten Helden ist, wusste ich nicht so genau, was ich sagen soll zu ihm, außer dass ich seine Sachen toll finde. Und das hört er natürlich ständig. Ich habe mich mit ihm über meine gefärbten Haare unterhalten, was ehrlicherweise nicht einer meiner brillantesten Momente auf einer Comicmesse waren. Aber er war sehr freundlich. Ich finde das immer sehr sympathisch, wenn man seine Helden trifft, die dann auch noch ganz cool sind.
Sehr cool. Zuletzt noch erwähnt, produziert von Orion Pictures, die sowieso einfach einen Run hatten Ende der 80er, in den frühen 90er Jahren, da eigentlich kaum was falsch gemacht haben. Umso schade, dass sie eben wenige Jahre später pleite ging. Und natürlich Basil Polidoris, der hier für den Score verantwortlich ist.
Da geht's mir auch jede. Ich krieg Mini-Pli am ganzen Körper bei der Musik. Ach, das ist wundervoll.
Ja, tatsächlich fantastisch. Überhaupt der ganze Film, weil du gerade sagst, hier über kreative Einflüsse sprachst, wenn man denn eben sich mal wirklich so in Gänze oder es gibt der Film ist unglaublich gut dokumentiert. Es gibt Longform-Video-Essays darüber, aber mittlerweile eben auch eine sehr, sehr ausführliche Dokumentation, Making-ofs, ganze Bücher wurden über den Film geschrieben. Es gibt noch und nöcher Audiokommentare von den Machern, aber eben auch aus akademischer Sicht und es scheint sowas gewesen zu sein wie wirklich der perfekte Sturm. Also da kommen wirklich so viele kreative Einflüsse zum genau richtigen Zeitpunkt zusammen, dass einfach sowas Einzigartiges dabei rauskommt wie Robocop. Und wenn man sich so anhört, was Ed Neumeier sagt oder Paul Verhoeven oder eben aber auch vor der Kamera mitwirkende wie Peter Weller oder gerade Kurtwood Smith, der eben auch viele seiner Szenen improvisiert hat oder zumindest kreativ dazu beigetragen hat, hat man schon das Gefühl. Das
Blutspucken zum Beispiel.
Ja, hat man schon so das Gefühl, der Film wäre einfach, ich möchte nicht sagen, maßgeblich schlechter, wenn einer oder eine von denen gefehlt hätte, aber er wäre anders und vielleicht nicht der Klassiker, der er heute ist. Ja. Weil, ja. Ich habe eben gerade über die Adaption des Drehbuchs unglaublich viel gelesen in den vergangenen Jahren. Und das, was man da vor der Kamera, was man jetzt auf Film sieht, ist eben auch nur zu einem großen Teil, ich möchte mal sagen 70%, entspricht das eben dem, was Ed Neumeier und Michael Miner da geschrieben haben. Viele Szenen wurden auch komplett gestrichen, andere neu konzipiert auf Wunsch von Paul Verhoeven, andere umgeschrieben, auch eben auf Wunsch der Menschen vor der Kamera. Es gab zum Beispiel anscheinend wohl ein ziemliches Hin und Her zwischen Ronnie Cox und Kurtwood Smith, die sich eigentlich gekabbelt haben am Set, wer jetzt nun der größere Baddie von beiden ist, und keiner hat irgendwie wirklich gewollt, dass der andere ihn so quasi überlagert in Sachen Schurkentum und deswegen irgendwie wieder und wieder Szenen umgeschrieben wurde, damit eben beide so pari-pari sind auf dem Baddie-Level. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend zu hören und zu lesen und sich dann auszumalen, dass das ja auch ein vollkommen anderer Film hätte sein können, nämlich der, den Paul Verhoeven vermutet hatte, als er eben ursprünglich das Drehbuch in die Tonne trat mit so einen Scheiß mache ich nicht. Robocop, Roboterkopf, was soll denn der Scheiß? Das soll mein großes Hollywood-Debüt sein? Scheiß drauf, nein.
Ja, und ich glaube, wenn er nicht Paul Verhoeven wäre, dann hätte er vermutlich auch gut dran getan, ne, das ihm nicht zu machen. Weil ich glaube, das mag einer der Punkte sein, warum der Film eben so gut dokumentiert ist und warum wir uns eben 40 Jahre später darüber Gedanken machen, warum er so heiß geliebt wird und warum er eben so hochgehalten wird auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Auf dem Papier ist das der letzte B-Rotz.
Ja.
Also ich meine, mit weniger Geld und weniger guten Effekten oder Kostümen und Designs hätte es eben irgendein Action-Kracher sein können, der mal eben runtergekurbelt wird. Und wir haben überall viele dieser Sorte gerne aus Italien gesprochen, die Terminator-Klone und Zeug. Und, die können natürlich einfach Robocop das Wasser nicht reichen. Und das ist eben das Faszinierende, dass eben dieser Film, der auch vermarktet wurde als der neue 80er-Action-Bombast-Kracher, eben auch so anregt, über ganz, ganz andere Dinge nachzudenken, die eben vielleicht gar nicht mal rein plottechnisch und auch vom visuellen Spektakel her so vordergründig sind, die aber eben dazu führen, dass es alles sehr viel mehr Intelligenz hat und sehr viel mehr, sagen wir mal, intellektuellen, aber auch emotionalen Wumms dahinter hat. Ne? Und das ist, dass das eben einen Nerv trifft, nicht nur für Leute, die, sagen wir mal, sich an die 80er-Juppies noch erinnern. Ich finde das immer eine. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, wir wissen das, aber es ist schon, finde ich, interessant, dass ich glaube, bei Robocop waren die Leute schon Ende der 80er sehr erstaunt darüber, dass der Film so schlau ist und sehr viel besser, als er eigentlich sein müsste, während eben ein paar Jahre später Starship Troopers dieses Schicksal nicht beschieden war. Es braucht dann nochmal knapp 20 Jahre, okay, 10 Jahre. Bis Leute angefangen haben, sagen wir mal, aber auch allgemeingültig eben darüber zu reden, du im Übrigen, das ist nicht faschistisch, das ist eine Satire. So, ne? Und also von daher, aber hier hat es einfach so gut gepasst und die Leute haben es eben auch sofort verstanden. Was ich glaube, für mich persönlich ganz doll zählt auch, dass ich den Film gesehen habe in der Phase, in der ich angefangen habe, mich sehr viel ausführlicher mit Comics zu beschäftigen. Ich habe Comics immer gerne gelesen, doch immer fleißig Knollnasen-Sachen gezeichnet, aber es war dann eben eher clever und smart und sowas. Und so etwa um die Zeit fing ich eben an, mich mit Superhelden-Sachen zu beschäftigen. Und ich glaube, ich habe damals eben schon verstanden, dass Robocop eben auch einfach so eine ganz klassische Superheldenfigur ist mit quasi Geheimidentität und mit auch so, auch so, so, so einer Art Batman-Maske und eben auch so einem einer tragischen Origin-Story und all diesen ganzen Sachen. Und eben der Möglichkeit ist eben auch in Serie weiterzuerzählen. Ich meine, dass die Versuche, Robocop weiterzuerzählen, ja, allesamt einigermaßen gescheitert sind, das wissen wir auch. Aber
ich habe sie trotzdem alle gesehen.
Nee, ich habe irgendwann aufgehört tatsächlich. Ich habe die meisten von den Fernsehsachen habe ich nicht mehr gesehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das hatte mich eben auch damals sehr gepackt. Auch wenn mir, sagen wir mal, natürlich die Kritik an Corporate America halt schon bewusst war, hat sie mir weniger gesagt mit meinen 12, 13 Jahren, die ich da war.
Ja, natürlich, klar. Ich meine, allein, dass der Film in Detroit spielt, der nahen Zukunft, die hier im Film nicht genauer definiert ist, ist natürlich auch für, sendet an US-amerikanisches Publikum, erwachsenes Publikum zumindest derzeit eine ganz andere Botschaft als an uns jugendliche Mitteleuropäer, denen das erstmal, glaube ich, gar nichts bedeutet. Genauso wie diese ganzen Ausschnitte aus dem US-Kabel-News und die ganzen merkwürdigen TV-Spots, die wir natürlich auf einer sehr, sehr oberflächlich amüsanten Ebene genießen können. Und unseren Spaß daran haben können, aber eben wahrscheinlich die ganzen parodistischen, polit-satirischen Elemente nicht in ganzer Größe erfassen. Aber wunderbar ist eben, dass der Film mit einem wächst. Also zumindest wir haben das ja das Glück, reingeboren zu sein, diese Zeit, in der wir den Film noch auf einer völlig anderen Ebene genießen konnten. Nämlich als grelles, buntes, lautes, sehr, sehr unterhaltsames Action-Unterhaltungskino. Und dann, glaube ich, nach und nach so da quasi die uns den Film mehr und mehr erschließen konnten und mehr darin sehen konnten, dessen, was ursprünglich intendiert war. Und der Film wächst für mich bis heute tatsächlich. Und ich bin erstaunt darüber, dass er einerseits, also das heißt, ich bin nicht erstaunt darüber, weil ich habe mittlerweile zu viel darüber gelesen, als dass mich nur irgendwas erstaunen würde. Aber es überrascht mich doch immer wieder, wie sehr der Film einerseits Kind seiner Zeit ist. Also dieser Film ist unmissverständlich und absolut eindeutig. 1987 produziert oder 86 produziert und 87 veröffentlicht worden. Also der passt auch in keine andere Zeit. Und andererseits wirkt er unglaublich zeitgeistig und modern und aktuell in all dem, was er zeigt. Also nichts an dem ist schlecht gealtert. Man kann natürlich sagen, ja klar, hier diese Frisur und diese Klamotte ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und aber dadurch, dass er eben auch die eigene Zukunft, die er porträtiert, so wenig auf diese mit so einem satirischen Auge blickt und auch selbst dieses Auto der Zukunft, banaler, was dort immer gezeigt wird, der SUX und der SLX 6000.
SUX,
so profan, banal, durchschnittlich, schwach einfach aussieht. Auch das wahrscheinlich ein Blick auf die damalig irgendwie strugglende Automobilindustrie in Detroit.
Ja, das Ding war damals schon nicht beeindruckend.
Ja, das sollte auch nicht beeindruckend sein. Ich möchte mal kurz sagen, es ist ein sehr europäischer Blick auf die amerikanische nahe Zukunft. So einen wie eben Paul Verhoeven hat. Ich wollte übrigens ergänzen, natürlich war das nicht das nominelle US-Debüt von Paul Verhoeven, hat vorher Flesh and Blood gemacht mit amerikanischen Geldgebern, aber der fühlte sich immer noch sehr, sehr europäisch an, auch in Europa produziert und ich denke immer zuerst an Robocop, wenn ich so an sein US-Debüt denke, aber das ist natürlich technisch, wenn man es ganz genau nimmt, falsch. Aber der Film, der mit einem wächst und sich sehr, sehr modern anfühlt, das sage ich natürlich jetzt als Mit-40er, will heißen, gebt nicht allzu viel drauf, wenn ihr das hört und jünger seid. aber ich finde eben, der Film ist sehr, sehr, sehr gut gealtert und das kann ich von vielen Streifen dieser Zeit nicht sagen.
Ja.
Ich denke, und warum hat er nur 7,6 bei der IMDb? Ich meine nicht, dass es irgendwas zählt, aber ich gucke mir den Film an und denke, das ist einer der wenigen Filme, die ich als perfekt bezeichnen würde. Da ist nichts dran, was ich irgendwie...
Nichts streichen, gar nichts.
Ich könnte mir nicht irgendwas an diesem Film vorstellen, was man besser machen könnte. Von der Inszenierung über Schauspiel, Effekte, Musik, alles. Und dennoch denke ich mir, warum schafft es dieser Film nicht mal unter die paar hundert Besten bei der IMDb? Und stattdessen wirst du mit sowas leben wie, weiß nicht, Captain Corellis Mandoline oder sowas. Ist natürlich Quatsch. Ich glaube, der ist nicht in den Top 250. Aber andere Filme sind dort, die es nicht verdient haben.
Ja.
Ich mein, das Internet ist voller alter, weißer Männer. Also, was machen die alle falsch? Dieser Film ist perfekt.
Ich denke auch. Da weiß ich, eigentlich können wir hier an der Stelle abbrechen, weil ich glaube, wir sind uns einfach 100% einig. Ich kann es aber auch nicht beschreiben. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor dem Tag, an dem sich eine jüngere Generation über unser Hochhalten von Robocop lustig macht.
Ah, das wird passieren.
Natürlich wird das passieren.
Das passiert jetzt schon, wir kriegen es lustig mit.
Das kann allerdings auch sein. Ich meine, ich empfand das zum Beispiel, also ich mochte ja den Barbie-Film sehr, sehr gerne. Ich fand den ja, ich musste den ja auch irgendwie zigmal mit meiner Tochter gucken, aber ich fand den ja wirklich ziemlich cool. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie in der Schlusssequenz so drauf rumreiten, dass.
Entschuldigung.
Ja, Spoiler. Dass die Kens alle den Frauen erzählen wollen, wie toll der Pate sei. Ja. Und ich dachte so bei mir, aber der Pate ist toll. Ja. Und das ist allgemeingültig. Und ich kenne genug Frauen, die den Paten toll finden. Hm. Und gerade der erste Pate bietet ja noch, sagen wir mal, so viel, sagen wir mal, Melodram zum Beispiel, der eben, sagen wir mal, nicht unbedingt grundlegend, sagen wir mal, männlich kodiert ist. Ja. So, ja. Sagen wir mal, wenn sie zum Beispiel Robocop genommen hätten, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie eben irgendwie darauf gehen und wie, ja, hier, ne, wie sagt Boddicker, Gewehre, Kanonen, Knarren. Ja. Aber weil eben so viel die Luft fliegt, weil eben so viel Blut spritzt, weil es eben alles sehr gewalttätig ist. Ich meine, nochmal, Verhoeven ist eben ein so guter, so cleverer Regisseur, dass das eben, sagen wir mal, sicherlich einen gewissen Entertainment-Faktor hat, aber nicht ohne Aussage ist. Mhm. Ganz im Gegenteil, sondern dass die Aussage da ganz, ganz, ganz intrinsisch sogar ist. Aber wenn man dann eben sagt, irgendwie, dass, keine Ahnung, dass eben Frauen unter Umständen da eben weniger Interesse dran haben, zu sehen, wie jemand irgendwie auf dem Pappmodell von Data City zerfleischt wird, dann könnte ich das sogar in irgendeiner Form verstehen. Beim Paten habe ich es nicht verstanden.
Ja.
Aber ich befürchte, irgendwann kommt genau der Tag, an dem, sagen wir mal, das bewusst falsch verstanden wird und wir uns auf einmal alle fast 50-Jährigen sich rechtfertigen müssen, warum Robocop so geil ist.
Oh, ich bin auch vollkommen bei dir. Als ich sagte Spoiler, dachte ich, du gehst wirklich aufs Ende ein, beziehungsweise nein, nein. Also wie heißt das Schicksal für Barbie, das sowohl Jennifer als auch ich als dich wahnsinnig befriedigend empfanden. Aber ja, ich finde tatsächlich auch das die Partynummer in Barbie auch nicht so hundertprozentig gelungen, weil ich glaube, es ist kein typischer. Also in meiner Welt, in der ich lebe, die ist natürlich auch sehr begrenzt und bis dahin reicht mein Erfahrungshorizont. Kein Film, der übermäßig mansplained wird, noch ein Film, der übermäßig oder nur exklusiv von Männern geschätzt wird. Deswegen fand ich das, den Griff zum Paten für Barbie auch ein bisschen verwunderlich. Vielleicht hat es mit der Rechtelage zu tun, dass man eben gesagt hat, ja, wir sind eine. War es eine Paramount-Produktion? Ich bin mir gar nicht so sicher, oder ist es Fox?
Weiß ich nicht mehr.
Egal, ich weiß nicht mehr, wer Barbie rausgebracht hat. Aber dass man irgendwie gesagt hat, okay, mit dem Produzenten kann man sich einigen und wenn wir eben da zehnmal Godfather Name droppen, dann steigt uns niemand aufs Dach, urheberrechtsmäßig. Und wir konnten es eben in anderen Filmen nicht machen. Ich hätte mir auch gewünscht, es wäre ein anderes Beispiel gewesen.
Phantomkommando oder sowas, ja.
Ja, die Boondock Saints.
Von mir aus, ja.
Aber das hat natürlich nicht den Stellenwert und das hat natürlich nicht diesen unmittelbaren Wiedererkennungseffekt. Ich meine, den Paten kennen eben alle, auch Menschen, die ihn nicht gesehen haben. Robocop hingegen, ich glaube, ich möchte nicht sagen, ist ein Film, der droht zu verschwinden, aber ich glaube auch, der wird für eine zunehmend kleine Zielgruppe nur noch interessant sein. Ich glaube, das sind weniger, ist so mein persönliches Gefühl, Menschen, die nachwachsen und sagen, oh ja, Robocop, maßgeblicher Film meiner, ich möchte sagen Kindheit, aber meiner Jugend und meines meiner filmischen Prägung. Wohingegen, ich meine, der Pate, den musste gucken. Aber bei Robocop sagt wahrscheinlich kaum jemand einem 16- oder 18-Jährigen, hey, den musste mal gucken. Außer die besonders coolen Väter und Mütter.
Ja, das sowieso. Das ja sowieso. Also, ich meine, Alligator sang vor wenigen Jahren ACAB außer Robocop. Mhm. Also von daher, es ist nicht so, als würde man sich nicht daran erinnern.
Ja. Das wollte ich auch nicht behaupten.
Aber ist ja ist mal, klar, ich meine, die Generation, die damit aufgewachsen sind, das ist unsere. Hm. Ne? Also weder Nacht dann, aber egal. Ich glaube, ich kann keine Aussage treffen über den Status von Robocop als, sagen wir mal, Filmkanon. Hm. Aber klar, ich meine, wenn du das vergleichst mit der von dir vorhin zitierten IMDb-Liste, vielleicht.
Ich bin mir nicht so sicher. Also, mich hat es bloß eben überrascht, weil, wie gesagt, ich hab einen Witz gemacht über die alten weißen Männer, die so den filmischen Diskurs im Internet beherrschen. Und das war ja auch eine Zeit lang so. Und also man hatte ja schon das Gefühl, bei der IMDb, die Menschen, die da bewerten, zumindest wenn man sich so anguckt, was sich in den Top Ten tümmelt, und das ist eben der Pate, das ist eben The Dark Knight, das ist eben The Matrix und sowas, da hat man schon das Gefühl, ach, das sind alles Dudes um die 30, 40, 50 und eine bestimmte Ethnizität und gewissen Bildungsgrades und Herkunft, das lässt sich schon relativ streamlinen. Also das Personal, was da sitzt und eben auf die Daumen hoch, Daumen runter, ein bis zehn Punkte-Buttons klickt.
Ja.
Und ich, wenn ich an dieses Personal, von mir gemutmaßte Personal dachte, da dachte ich doch, bei dem musste Robocop-Bombe ankommen. Und da wunderte es mich so, als ich dann jetzt in Vorbereitung für unser heutiges Gespräch in die IMDb guckte, um zu sehen, oh, der hat irgendwie 7,5 oder so. Aber der ist nicht wahnsinnig hoch gerankt, also nicht so hoch, wie ich ihn einschätzen würde. Also er fällt wirklich weit, weit, weit raus aus diesem Top-Film-Batzen, den es da gibt. Also außerhalb irgendwo der Top 500, die es da gibt. Und das hat mich dann schon so ein bisschen gewundert, weil für meine Generation, ich möchte mal sagen, Menschen, die plus minus 10 Jahre älter und jünger sind als ich, ist das hier, glaube ich, ein maßgeblicher Film. Zumindest wenn man sich so ein bisschen im Bereich des Genre-Kino bewegt. Wie gesagt, ein perfekter Film. Dem mögen auch nicht alle zustimmen, aber
oh Mann. Also sagen wir mal so, Entschuldigung. Das Einzige, was ich dem noch hinzufügen wollen würde, ist, dass ich zumindest, sagen wir mal, in meiner kleinen Bubble von Spielzeugsammlern durchaus feststelle, dass halt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder so Sammlereditionen und Statuetten von Robocop und Ed 209 rauskommen.
Ja. Oh, Ed 209 sieht so toll aus.
Das ist ein, ja, ich meine, er sieht ehrlicherweise ein bisschen aus wie eine Mischung aus so einem AT-ST aus Star Wars und einem Rasierapparat oder einem Mikrofon oder sowas, aber es ist brillant. Das ist ein unglaublich cooles Design.
Kennst du dieses Tabletop-Spiel StarQuest?
Natürlich. Ja.
Das war da ließen sich, glaube ich, auch einige sehr, sehr inspirieren von dem.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja diese zweibeinigen Kampfroboter mit Raketenwerfern an den Armen. Ich meine, das ist halt ein Mech, ne? Ja. Also von daher. Aber wirklich cool. Also was hätte ich nicht darum gegeben, anno im irgendwo zwischen 87 und 89 einen Ed 209 als Spielzeug zu haben.
Ja.
Ich hätte den so cool gefunden.
Ja.
Alles eingesetzt. Also wirklich, wirklich cooles Ding. Tatsächlich habe ich so eine 10 cm Robocop-Figur erst gehabt, als die Fernsehserie rauskam. Und die fand ich irgendwie gerade nicht so geil.
Diese Stop-Motion-Effekte von Phil Tippett für Ed 209, die haben auch so eine Magie, die ich ganz schwer nur in Worte packen kann. Weil natürlich war mir auch schon anno frühe 90er erstmals Robocop auf VHS gesehen, bewusst, das ist ein Spezialeffekt. Ich wusste, die sind nicht im selben Raum. Mir war schon auf einer abstrakten Ebene bewusst, das wurde wohl in irgendeinem Studio aufgenommen und dann da rein kopiert. Und dennoch fühlt sich das unglaublich haptisch an. Das ist geradezu greifbar. Das hat wirklich auch Gewicht. Also ganz anders als viele computergenerierte, also visuelle Spezialeffekte, habe ich hier das Gefühl, da ist wirklich ein Koloss steht in diesem Raum. Also ich meine, man sieht jederzeit auch diesen ästhetischen Bruch zwischen, aha, da steht da wirklich diese große Attrappe mit den Schauspielern und Schauspielerinnen im Raum am Set. Und die gehen rum und sagen, aha, oh, ist interessant, was sie da gebaut haben. Und dann eben Schnitt zu Ed 209 bewegt sich und wirkt eben plötzlich komplett anders. Und trotzdem hat das irgendwie so eine Magie, die schweren Worte fassen kann, die ich aber absolut für überzeugend halte. Ich empfinde ihn immer noch als bedrohlich, egal wie oft ich ihn sehe.
Auf jeden Fall. Ist unglaublich gruselig. Haptisch ist übrigens genau das Wort, das mir auch gerade durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube aber, das hat auch das Zusammenspiel eben nicht nur durch die Stop-Motion-Animation an sich, sondern eben dieses Surren seiner Einzelteile da und dann eben einfach andere Geräusche, wenn er sich bewegt und die Stimme und sowieso und diese Knurrlaute, die er da von sich gibt. Das ist einfach, das Ding wirkt eben in der Mangel eines besseren Wortes für einen Roboter lebendig.
Ja, natürlich. Also Phil Tippett braucht ja auch diese ganz kleinen Details ein, wie diese zuckenden Bauteile, möchte ich mal sagen. Ja. Die kleinen Räti, die sich da noch drehen, wenn man eigentlich vermutet, das Ding kommt zum Stillstand. Irgendwas surrt und bewegt sich dann doch immer noch so ein bisschen. Es gab einen Academy Award hier für Sounddesign und ich habe mir angelesen, dass die meisten Sounds fast in Gänze für Robocop, aber auch zum Teil für Ed 209 tatsächlich einfach von Kassettenabspielgeräten stammen. Also man hat die Dinger tatsächlich geöffnet geöffnet und irgendwie Rädchen gedreht und Bänder durchlaufen lassen, Videorekorder, Kassettenabspielgeräte, Tonbandabspielgeräte und die meisten der Sounds stammen von Kassettenplayern, wenn du so willst. Mhm. Und wenn man es weiß, kann man drauf kommen. Aber ich finde auch, das ist also im Zusammenspiel mit eben dieser diesen Animationen von Phil Tippett und diesen sehr roboterhaften, staccatoartigen Bewegungen von Peter Weller, funktioniert das alles wahnsinnig gut. Das ist sehr, sehr überzeugend.
Es passt super gut zusammen. Mhm. Also auch wenn Peter Weller zusammen mit Ed 209 im Bild ist und man eben sieht, das eine ist eben Stop-Motion. Obwohl, teilweise, wenn die zusammen kämpfen, ist ja auch Robocop Stop-Motion.
Ja, eine einzige Einstellung ist das, glaube ich, nur. Na, aber es sieht gut aus,
ja, eben, weil eben diese Bewegungen nachvollziehbar sind für diese Gattung an Charakteren halt in diesem Film. Mhm. Diese Roboter, die bewegen sich halt nun mal so. Und damit bin ich leichter überzeugt davon, dass eben da wirklich was im Raum ist und sich eben so bewegt. Ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn Ed 209 die Treppe runterfällt und dieses Gekreische davon sich, das geht mir auch jedes Mal durch Mark und Bein.
Es ist einerseits macht man sich so ein bisschen über ihn lustig, habe ich das Gefühl, seitens der Filmschaffenden von Verhoeven, Tippett und alle hier kreativ Beteiligten und technisch Beteiligten. Andererseits verliert er eben nicht so seine Bedrohlichkeit, wie du schon sagst. Aber man hat schon das Gefühl, sie spielen eben auch so ein bisschen mit ihm, genau. Wenn er die Treppe runterstürzt und eben auf dem Rücken landet und wie ein Baby kreischt oder wie eine Schildkröte, die sich nicht mal selbstständig umdrehen kann. Ja. Oder ganz am Ende wieder ein letztes Mal ins Bild schreitet und man sieht eben, da fehlt irgendwie der obere Teil.
Und dann zuckt er quasi der kleine Zeh. Ja, genau.
seines Körpers, Körpers im weitesten Sinne, ja, toll.
Auf jeden Fall.
Wir springen ein bisschen, aber sei gestattet
bei diesem Film, ja. Genau, ich wollte tatsächlich ein bisschen Richtung Anfang wieder zurückgehen, was ich eben auch so der Film ist einfach wahnsinnig clever, er ist unglaublich gut erzählt und er macht halt Dinge, die man zumindest oder die ich 87 so noch nicht gesehen habe, zumindest nicht in dem Maße, in dem halt, was ich eben gleich erstmal mit dem der Nachrichtensendung angefangen wird, die uns noch ein paar Mal im Laufe des Films begegnet, die eben alle möglichen Sachen erzählt, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun haben, aber eben, sagen wir mal, einführt in die Welt, in der wir uns bewegen, ist sehr, sehr gut gemacht, um dann eben auf die Cop-Killer einzugehen und eben auf Clarence Boddicker und all das. Aber ich finde eben auch ganz, ganz faszinierend, wie eben die Polizei an sich gezeigt wird. Und da musste ich ja so ein bisschen denken auch an die Art und Weise, wie die Marines in Aliens eingeführt werden. Dass eben zum Beispiel völlig scheißegal ist, ob Männlein, Weiblein oder was auch immer. Und die, keine Ahnung, duschen zusammen und ziehen sich da um in ihrem Lockerroom und unterhalten sich darüber, dass sie eigentlich streiken wollen und alles. Das ist eben auch eine ganz, ganz faszinierende Art, eben zu zeigen, in was für einer Welt wir uns hier bewegen und was, wie eben Polizisten hier funktionieren und warum eben unter Umständen man auf die Idee kommen könnte, dass so etwas wie Robocop eine gute Lösung sein würde. Was es ja eben de facto eigentlich nicht ist, wenn es nicht ausgerechnet Murphy wäre da drin. Ja, und so. Also von daher, ich finde es einen ganz, ganz tollen Einstieg in diesen Film. Und umso dramatischer ist es, wenn dann Murphy eben relativ schnell aus der Story entfernt wird. Mhm.
Das ist tatsächlich so ein Aspekt, dieser Punkt Kommerzialisierung eines öffentlichen Guts, nämlich der Sicherheit der Menschen, die in dieser Stadt, in der USA, in den USA im Allgemeinen, aber jetzt im Fall dieses Films in der Stadt Detroit leben. Etwas, was eben, glaube ich, unglaublich gut in die Welt von 1987, in das Reagan-Amerika passte, aber eben auch unglaublich gut in unser Jahr 2024 passte, der eben quasi öffentliches Gut, also
Krankenhäuser,
genau, medizinische Behandlung, Dinge, die einfach paritätisch verteilt sein sollten und die allen Menschen gleichermaßen zugutekommen sollten, irgendwie durch Corporations, durch Konzerne beschlagnahmt werden, eingenommen werden und kommerzialisiert werden. Unglaublich aktuelles Thema, damals wie heute, auch einer der vielen, vielen Punkte, warum dieser Film eben sehr, sehr gut gealtert ist, wo man das sich eben anguckt und denkt, ja klar, ich meine, die Art und Weise, wie diese News-Sendung aufgebaut ist, die Klamotten, die tragen, das sieht schon alles 87 aus. Ansonsten natürlich könnte das aber eben alles genauso wahrscheinlich 1:1 auf Fox News laufen dieser Tage.
Ja.
Oder irgendwie bei X konnten die Leute sich Tweets darüber um die Ohren schlagen. Ich finde generell der Einstieg wirklich brillant. Du hast ihn ja auch schon beschrieben, auch weil es für einen gewissen Mut zeugt, der Filmschaffenden einen Film so zu beginnen, wo, glaube ich, auch die Erwartungshaltung des Publikums relativ konkret ist an das, was sie da erwartet, wenn sie in einen Film gehen wie Robocop und der mit eben so einem markigen, auch sehr, sehr toll gezeichneten Kinoposter beworben wird. Und da kriegen sie eben so in kriseligen TV-Bildern eben auf Video gedrehte Schnipsel einer News-Sendung mit Nachrichtenmeldungen, die erstmal auch gar nicht so auf den ersten Blick als witzig oder satirisch erkennbar sind, sondern eben einfach Sachen zeigen, die unangenehm erstmal sind. Also das untergräbt erstmal, möchte ich mal sagen, im besten Sinne unterwältigend. Du guckst das an, denkst dir, okay, das ist, okay, ja, sieht ja echt scheiße aus, ne? Bildqualität ist scheiße. Da sitzen diese News-Anchors, die wohl auch wirklich damals News-Anchors waren im Regionalfernsehen und machen ihren Job sehr, sehr gut und überzeugend. Aber das ist nicht das, was ich sehen will, wenn ich in einen Hardboiled-Science-Fiction-Action-Kracher gehe. Und das ist schon ganz schön toll, muss ich sagen.
Il futuro guardiano della legge. Robocop.
Grazie per la collaborazione.
Ja, und da sind wir wieder tatsächlich. Ihr hörtet mich gerade noch reden, jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen anders, nämlich einen Tag älter, genau wie Daniel, den ihr auch gleich hört.
Ja, mein Bart ist gewachsen.
Unsere Aufnahme ist jetzt abgekackt und wir versuchen tatsächlich jetzt die zweite Hälfte unseres Gesprächs jetzt, ich würde sagen, zu rekapitulieren, zu
rekonstruieren.
Rekonstruieren.
Ja, sie kriegen alles hin.
Ja, alle Gewichte zu stemmen und irgendwie das wieder rauszuholen, was wir eigentlich schon mal besprochen haben, nämlich gestern, und ja, versuchen das einfach jetzt nochmal zu tun, wobei wir wahrscheinlich die Hälfte vergessen, was uns dann den Schlaf raubt und euch aber da draußen nicht kümmern soll.
Und was natürlich auch passieren kann, ist Wiederholungen von Wiederholungen.
Stimmt, weil wir haben schon wieder vergessen, was wir in der ersten Hälfte des Gesprächs gesagt haben.
Korrekt, ja, verdammt.
Meine Stichpunktliste hier, und die ist wirklich einigermaßen vage, basiert auf dem, was wir danach noch so besprochen haben, nach Minute Pi mal Daumen 45:50 ist, du hast was gesagt zu Actionhelden des 80er-Jahre Hollywood-Kinos. Und
genau. Sag mal. Ich versuche einfach, mich wieder reinzuwursteln. Ich glaube, mein Punkt war, und ich versuche ihn jetzt so gut zu machen, wie es mir irgendwie möglich ist, dass Peter Weller ja ganz anders wirkt als andere Helden jener Tage. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass Robocop selber ja eben, sagen wir mal, auf dem Papier einfach wirkt wie so, also könnte halt einfach so ein klassischer Actionkracher sein, wie wir ihn halt 20.000 Mal schon hatten, aus vor allem Italien und so. Und meistens ja dann gar nicht mal so gut.
Und
sag ich. Naja, ja, ist ja nicht so, als hätten wir keinen Spaß dran, ne? Aber ich meine, das hier ist halt einfach mal noch ein ganz anderer Schnack. Und man stelle sich vor, hier würde eben ein Schwarzenegger reinkommen, ein Stallone, ein Lundgren vielleicht oder sowas, ne? Und da kommt halt Peter Weller das erste Mal halt rein, wenn er in die das Polizeirevier halt kommt mit seinen doch recht schmalen Schultern und seinem Holzfällerhemd und einem Gesicht. Und
ganz jung, wie Onkel das in so einer Inhaltsangabe sagt.
Ganz jung, genau, die 40 Jahre jung. Das geht ja runter wie Öl, ne? Aber mit dem Gesicht, das mit dem man halt auch Lucky Luke spielen können. Und sieht halt so gar nicht heldenhaft aus. Ne? Er wird eben auch nicht inszeniert als Held in dem Sinne. Er kommt halt rein und die Polizeiwache ist halt voll mit Leuten, die halt irgendwie abgeführt werden, und hier Sergeant Reed streitet sich mit irgendwelchen Anwälten, die irgendwie alle ganz schön schnöselig oder schmierig wirken, obwohl ich gar nicht weiß, ob es die gleiche Szene ist, aber irgendwann später ist es jedenfalls, und irgendjemand haut ihm auf einen Kaffee an, und also so eine Sachen passieren halt drumherum, und Peter Weller starkst da irgendwie halt rein und wirkt halt, also ich meine, klar, die Inszenierung sagt schon, dies ist jetzt offenkundig eine Figur, mit der wir uns beschäftigen sollten. Das schon, aber er ist halt kein Held. Nicht so, wie wir es eben von 1987 sonst gewohnt wären vielleicht, also ja, gerade so im Körperkino.
Ja.
Also Lewis zum Beispiel ist halt deutlich heldenhafter eingeführt, wenn Nancy Allen halt erstmal ihren Verdächtigen da verprügelt und zu Brei kloppt und Alter.
Sie haben das Recht. Ach, sie haben eigentlich gar keine Rechte.
Genau, hier, aufs Maul. Genau. Nee, ich finde das schon ganz spannend, weil im Prinzip halt, ich meine, Murphy wirkt halt grundsympathisch und all das, aber er ist ein bisschen schlacksig, er ist ein bisschen albern da, wenn er mit seiner Pistole rumspielt und sich versucht zu rechtfertigen, weil sein Sohn halt die Fernsehserie cool findet und so. Und ja, wie gesagt, alles andere als ein strahlender Held, zumindest nicht von Anfang an. Und Robocop selber bleibt ja auch recht ambivalent alles in allem. Einfach,
oh ja.
Einfach was sein, also nicht nur seine Programmierung angeht oder seine ganze Daseinsberechtigung, eben wie er mit Sachen umgeht, wie er mit Verbrechern umgeht, die er da trifft in der Montage. Und aber auch einfach, glaube ich, von der grundlegenden Fragestellung, ob so eben mit Recht und Gesetz umgegangen werden soll und was eigentlich der freie Wille eines Roboterpolizisten mit all dem zu tun hat. Die Frage bleibt der Film so ein kleines bisschen schuldig, aber er versucht sie, glaube ich, trotzdem zu lösen, indem er eben Murphy selbst hinter der Programmierung dann später halt durchscheinen lässt. Mhm. Ich glaube, die Fortsetzung, also Robocop 2, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, versucht das dann auch noch ein bisschen anders zu lösen, indem sie im Prinzip feststellen, dass eigentlich kein anderer dieser ganzen Prozedur zum Robocop zu werden standhalten kann. Also das tatsächlich was sehr Persönliches ist, warum ausgerechnet Murphy funktioniert.
Ja,
das sagt dieser Film hier tatsächlich nicht. Also man könnte sich halt eigentlich auch eine Fortsetzung vorstellen, in der halt dann 25 von denen rum.
Ja, ich weiß nicht, ob da dafür das Budget da gewesen wäre, aber Stichwort Budget ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich habe gleich ein ganzes Füllhorn an Gedanken, ehrlich gesagt, dazu. Ich werde sie vermutlich nicht alle äußern können, aber lass uns gleich nochmal auf das Innenleben der Figuren, auch der Baddies zu sprechen kommen.
Ja.
Wahnsinnig gerne. Aber klar, erstmal so zu Peter Weller als untypischem Helden oder zu Officer Lewis Nancy Allen als, ich möchte nicht sagen, Co-Heldin. Also sie ist nicht die Protagonistin des Films, aber sie ist ein sehr dankbarer, wunderbarer Sidekick, wie ich finde.
Ja.
Auch eher unkonventionell angelegt, ne, weil das, was wir von ihr sehen, völlig richtigerweise, wie du es beschreibst, nicht wahnsinnig auf allergrößte Integrität so ihr eigenes Berufsbild betreffend verweist.
Na gut. Ja,
klar. Mit Blick aufs Budget und irgendwie auf die ganze Machart des Films muss man natürlich wahrscheinlich auch zugeben, dass zum Teil die Besetzung geschuldet war, dass sie eben jemand suchten, der diesen Robocop-Anzug reinpassen musste. Und da passt natürlich hier ein schlaksiger Typ wie Peter Weller besser rein. Oder Lance Henriksen war, glaube ich, so eine Alternative als ein Schwarzenegger oder Stallone. Aber klar, ich denke mal, konzeptionell werden sich da auch viele Gedanken darüber gemacht haben, weil ich glaube, nichts geschah hier, ohne dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Deswegen ist der Film eben auch so hervorragend.
Ich finde dieses Zitat von Verhoeven so drollig, dass er meinte, er hätte Peter Weller in hier Buckaroo Banzai gesehen, über den wir ja auch mal schon mal gesprochen haben,
ja,
auch ein ganz wundervoller Film.
Ja.
Und ihm hätte seine Kindpartie so gefallen.
Ja,
und das ist natürlich durchaus ein guter Punkt, weil die Kindpartie von Superhelden, die eben so eine Halbmaske haben, Batman, der rote Blitz und so, das ist halt sehr wichtig.
Ja.
Und deswegen funktionieren halt Leute wie Michael Keaton, wie Val Kilmer oder John Wesley Shipp damals als Flash eben relativ gut und Peter Weller hat eben eine gute Kin-Partie, muss man ihm ganz ehrlich lassen.
Absolut. Ist ein fantastischer Schauspieler, macht alles richtig. Ja, und super Kin, absolut. Wo du gerade Reed nochmal erwähnt hast, fiel mir auf. Ich glaube, Reed ist der einzige, also neben Murphy und Lewis, Officer, der dort arbeitet, er als Leiter dieses Departments, der nicht nach einem Serienkiller benannt ist. Also einige sieht man ja, die tragen ja Namensschilder. Aber ich habe eben in einem Interview mit Neumeier, was mir selber nicht aufgefallen ist, eben gehört, dass er die alle nach Serienkiller benannt hat. Also die Officer Manson kommt noch einmal zu der darf auch sich ein bisschen, glaube ich, austauschen mit Lewis. Aber die anderen haben eben so Namen wie Ramirez und Chessman auf ihren Buttons da stehen, auf ihren Spinden.
Ja.
Also das ist wie gesagt, alles ist sehr, sehr durchdacht. Ich finde es auf so vielen Ebenen gelungen, wie hier auch Polizeioffiziere, jetzt habe ich Officers
mit
Offiziere übersetzt, die Officers hier porträtiert werden, auf so vielen Ebenen gelungen tatsächlich. Zum einen erstmal, weil es mich natürlich so ein bisschen aus der Bredouille nimmt, einen Film verteidigen oder lobhudeln zu müssen, der potenziell eigentlich Propaganda ist, weil er ist keine.
Ne?
Die sind auch alle eher unangenehm, eigentlich fast alle in diesem Film eher unangenehm. Und natürlich, weil es den Film unglaublich erdet, weil man sich vorstellen kann, dass das wirklich so oder so abläuft dort in dem Department, dass die über sehr weltliche Dinge reden und nicht unbedingt um Ehre und Integrität und was sie alles tun können, um das Verbrechen zu bekämpfen, sondern die haben einfach eine Scheißangst um ihre Jobs, haben eben diese typischen Lockerroom-Gespräche, hier doch mal angereichert, um das Element, das eben sich da Damen wie Herren da im offenbar in denselben Umkleidekabinen befinden und,
genau,
und eben auch nochmal Verweis auf diese faschistoide Zukunft. Aber das erdet den Film sehr, sehr und macht, finde ich, eben dieses fantastische Setting, was ja später mehr und mehr dann auch Dominanz hat in einem Film, also diese Science-Fiction-Komponente, nochmal zugänglicher.
Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das im ersten Teil des Gesprächs schon gesagt haben, aber dass die
bestimmt nicht.
dass eben dieses Setting, Starship Troopers ja auch dann nahe kommt später, beziehungsweise halt Alien und Aliens.
Ich glaube, das hatten wir ja.
Das hatten wir, okay. Ich war mir nicht ganz sicher, nötigen schneid's raus. Aber ich dachte, das würde halt an der Stelle nochmal ganz gut passen. Aber ja, ich glaube auch, dass das wirklich gut funktioniert, weil wir eben ansonsten ja wenig Figuren mit einem ernstzunehmenden Innenleben haben.
Ja.
Ich meine, klar, wir erfahren halt so ein kleines bisschen von der Familie von Murphy, aber eigentlich auch nicht wirklich was. Wissen gar nicht, ist er so ein guter Cop, ist er so ein guter Vater, sieht das alles, ich meine, das sieht ja alles irgendwie ganz, ganz nett aus. Aber
genau, aber es ist super Vanilla, glaube ich, würde man sagen.
Ja, total. Genau, und auch ansonsten erfahren wir von Lewis erfahren wir eben nichts außer wie sie mit ihrem Job umgeht und so. Und das macht die Figuren eben zu Archetypen, zu Abziehbildern im weiteren Sinne, ja, aber eben sagen wir mal zu Dienern der Story und der Aussage. Mhm. Das heißt, ich muss mich halt gar nicht, also ich hab als Zuschauer so viel zu tun in dem Film, mich mit so vielen Konzepten auseinanderzusetzen, dass es eben vielleicht gar nicht hilfreich wäre, jetzt eben auch noch so eine Psychologisierung der Figuren halt zu haben.
Ja.
Und dann ist es aber eben durchaus, und Erden ist da wirklich das richtige Wort, durchaus sehr praktisch, wenn dann eben die leicht bierbäuchigen, schnauzbärtigen Polizisten eben darüber schimpfen, und wie sie halt von OCP da behandelt werden und streiken wollen.
Ja, du siehst sie eben und du weißt genau, wer diese Menschen sind. Und das meine ich nicht mal despektierlich, also irgendwie herablassend, herabschätzend. Das ist einfach, das sind Typen eben, genau. Du weißt, woran du bist. Du bist irgendwie, das ist fast so ökonomischer gelöst, weil du gerade Alien erwähnt hast, als hier Jaffet Koto und Harry Dean Stanton in Alien, die eben autobahn Dialog führen müssen darüber, wie hier die Corporation sie bescheißt und Mutter und hier und da und das ist irgendwie alles ärgerlich und sie wollen einfach nur bezahlt werden, am besten nach Tarif und so weiter und so fort. Und Robocop spart sich selbst das, weil die haben eben nur 100 Minuten, das ist doch mal kürzer als Alien, müssen aber trotzdem eine ganze Welt erschaffen und das schaffen sie einfach nur durch die Typen. Ich meine nicht, dass Alien nicht auch Typen hat, aber hier finde ich, ist es eben noch stärker verkürzt. Und es erstaunt mich, dass eben alles so gut funktioniert, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil dann kann eben der Film sagen, okay, und hier ist der Science-Fiction-Kram und hier sind Reaganomics, Öffnung der Märkte, große Diskussion über hier verkaufen irgendwie Polizeigewalt quasi öffentlich an große Konzerne und sich mit den Dingen beschäftigen und dem Fansblätter, der ihm wirklich am Herzen liegt.
Ja, also zumindest am Anfang und am Ende, ne? Also dazwischen ist halt relativ wenig, aber das ist auch in Ordnung so. Ich glaube auch, dass
der Blätter ist auch nur zum Teil Fun, Entschuldigung.
Ja, wohl wahr. Ich denke aber, dass auch das, was du gerade sagtest, durch den Kontrast eben auch so klar wird. Ne? Die Polizeidienststelle ist halt ein bisschen schäbig, die Leute sind alle nicht so richtig super gut durchtrainiert und so und verschwitzt und sehen eben aus, als hätten sie schon 3 18-Stunden-Schichten hinter sich und so. Und dann halt im Vergleich dazu Morton und Johnson und Ronnie Cox und all das eben geleckt und durchgestylt mit ihrem gläsernen Fahrstuhl und der goldenen Pinkelkarte fürs Executive-Klo und so. Also, ne, da hast du halt eben, ja, die Verkürzung ist deutlich, aber sie ist sehr präzise und dadurch wissen wir halt sehr schnell, in was für einer Welt wir uns hier bewegen. Und das ist schon sehr. Von daher denke ich, die Klischees, die eben der Film ja durchaus auch aufmacht, funktionieren dadurch, sagen wir mal, sie langweilen nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, sie machen den Punkt halt deutlicher.
Ich denke auch. Und ich finde auch, der Film ist auch eine Art Fürsprache für diese Arten von Genre, Kino, Klischees. Einfach dieses sehr verkürzte Erzählen mit Geschichten und Typen,
die einfach sofort begreifbar sind, die du zeigst und sagst, okay, ich habe die komplett begriffen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie 8 bis 10 Seiten darauf verwenden, um mir die komplette Backstory von dem zu erklären oder vielleicht nochmal in einem späteren Kapitel über diese und jene Figur zu sagen. Und das ist übrigens der Punkt, der Lebenspunkt, wo diese Figur herkommt. Ich meine, macht der Film ja auch, aber wenn wir es eben sehen, dann gegen Ende, wenn wir dann eben das verhältnismäßig, finde ich, für einen Kopf schicke Haus dann auch sehen von Alex Murphy, ist es fast schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen enttäuschend, weil es erfüllt schon seinen Zweck. Es unterstreicht eben nochmal die Menschlichkeit der Figur. Aber es ist eben nichts, von dem ich sagen würde, ganz streng gesprochen, ich hätte das irgendwie gebraucht. Weil es wird ja auch nicht groß thematisiert, Frau und Kind sind weg. Es wurde ja nur nicht mal gesagt, oh, die hat sich dann erhängt und die Stadt angezeigt oder in anderer Reihenfolge, genau. Oder wird was Großartiges passiert. Nee, das ist einfach so, du kamst nicht mehr nach Hause und dann ist sie weggezogen. So.
Ich glaube tatsächlich, ich meine, die Tatsache, dass das Haus eben ja schick und groß ist und alles, aber ich meine, da, die ganzen verdorrten Blumen und so, das auch zeigt das, ja auch ne? durch, das zeigt ja aber auch tatsächlich, wie viel Zeit eben offenkundig vergangen sein muss. Morten sagt irgendwie, er kann, glaube ich, in 6 Wochen einen Prototyp zusammenstellen, aber wir wissen, also es sieht nicht aus wie 6 Wochen, ehrlicherweise. Es sieht erst aus wie ein halbes Jahr oder so, mindestens.
Was ganz merkwürdig ist, ganz kurz, es gibt einen zeitgenössischen Trailer, den hat, glaube ich, Amazon, nachdem sie MGM akquiriert haben, produzieren lassen. Und dort werden eben Daten genannt. Und ich fand das super weird, weil ich habe den Film eben 50 Mal mittlerweile gesehen und daran nie einen Gedanken verschwendet. Aber in dem Trailer sagt eine wirklich hochnotdämliche Trailerstimme, es ist irgendwie September 2029, als Alex Murphy getötet wird und dann flasht der Bildschirm wieder auf, da steht dann März 2030 und Murphy macht wieder die Augen auf als Robocop. Also laut dem Trailer sind irgendwie 6 oder 7 Monate vergangen. Ich dachte, okay, das ist legitim, darauf kann man kommen, wenn man sich Gedanken darüber macht, kann sein.
Ja, aber die Daten sind doch komplett aus dem Arsch gezogen.
Ja, aber genau das. Ich hätte keine besseren Worte finden können. Und jetzt bin ich auch wieder ruhig, Entschuldigung.
Nee, es ist völlig in Ordnung. Ich wollte nur erwähnen, ich habe damals ja sogar das Filmbuch gelesen. Das war noch die Zeit, wo man dann die Bücher noch nachgelesen hat. Mir ist so, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig genau daran erinnern, aber mir ist so, als würde erwähnt worden sein, dass die Frau von Murphy auf irgendeine Kolonie auf dem Mars gezogen ist oder sowas. Es klang mir sehr nach Blade Runner, ehrlicherweise.
Oder Total Recall.
Oder Total Recall. Ich bin mir nicht ganz sicher, mag so ein Nebensatz gewesen sein, aber ich glaube, ich bin damals drüber gestolpert und deswegen ist er mir noch so halbwegs in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass ich mich komplett irre.
Das kann sehr gut sein. Also ich meine gerade frühere Novelisierungen von Drehbüchern, die oft sehr viel umfangreicher waren und inhaltlich vom fertigen Film abwichen, enthielten ja oft auch mal Details, von denen man sagte, ach ja, wirklich? Also ich habe die von Robocop nie gelesen, aber ich habe so manche anderen Roman zum Film ganz ein bisschen Ende gelesen und mich dann auch öfter gewundert, so, aha, ja wirklich? Das ist so, wenn ihr es sagt.
Wir hatten damals ja mal, als wir über Star Wars geredet haben, auch die Erwähnung von Palpatine, schon in einem der ersten Romane zum Film.
Ja, stimmt.
Aber das war halt die Zeit. Und irgendwie in gewisser Weise vermisse ich das ja auch durchaus, diese ganzen Filmbücher und so. Hm. Genau, zurück zur Charakterisierung. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass alle Figuren, die hier auftauchen, eigentlich nur Mittel zum Zweck sind im weiteren Sinne, zumindest von der Charakterisierung oder Psychologisierung eher gesehen, weil sie eben sie sind sofort einschätzbar. Jetzt erstmal ohne komplette Wertung haben wir eben den guten Cop Murphy und die taffe Lewis und wir haben den schnöseligen Yuppie Morton und CEO, der über Leichen geht und die Psycho-Gang rund um Bodica und all das. Und da habe ich ja tatsächlich so das Gefühl, dass, sagen wir mal, vor allem bei Bodica und seinen Jungs tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr drauf geachtet wird, wie sie eben tatsächlich dargestellt werden. Alleine deswegen, weil Bodica zum Beispiel einfach offenkundig unterschiedliche Aspekte seines Wahns zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Konstellationen raushängen lässt. Ne? Wenn er Morton umbringt, sagt er kein Wort. Ja. Ne? Kommt halt rein, schießt ihm in die Beine, legt die CD mit Dick Jones' Gequassel halt auf, ist ein bisschen pervers, wenn er dann mit der Zunge den Ring von der Granate zieht und geht wieder raus, ohne was gesagt zu haben. Ja. Ansonsten, wenn er zum Beispiel mit Sal in der Koksfabrik redet, kann er die Fresse nicht halten. Und so. Und geht eben auch sehr unterschiedlich mit seinen Gangmitgliedern um. Also ich finde es immer noch schräg, dass er da das Auto das Joe Cox geklaut hat, einfach mal kurz sprengt für einen blöden Witz.
Ja.
Ich finde auch diese Interaktion mit der Sekretärin von Dick Jones echt widerlich, wie er da den Kaugummi an ihr Namensschild klebt.
Ja, tatsächlich. So. Also es wirkte fast ein bisschen so, es fühlte sich für mich so an, ich kann es jetzt nicht belegen, fast an wie eine Szene, die sie später hinzugefügt haben, so von wegen hier. Ich hab da eine gute Idee. Sagte Kurtwood Smith, lass uns das mal machen.
Ja.
Aber wenn es so eine war, dann gut für ihn, gut für den ganzen Film. Du hast absolut recht. Also gerade diese Irrationalität und Unvorhersehbarkeit des Tuns von Bodica macht ihn eben auch so bedrohlich. Und dieses Gefühl ist ein bisschen abgeklungen, auch bei mir im Laufe der Jahre und des 20., 30. im Laufe des 50. Wiedersehens und so. Aber ich empfand den früher als sehr, sehr, also nicht nur unangenehm, sondern tatsächlich angsteinflößend. Also er war absolut. Für mich, also jemand, der zu solcher Gewalt fähig ist, und das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zu anderen, sage ich mal, typischeren Actionfilmen dieser Zeit, hat man bei ihm eben nie das Gefühl, da ist irgendeine Form von nachvollziehbarer Menschlichkeit hinter der Fassade.
Absolut.
Da ist keine Gier, da ist keine gekränkte Eitelkeit drin oder Machthunger oder irgendwas. Okay, ja, er äußert schon mal, dass er gerne gute Geschäfte macht und er ist ja auch der Zar eines großen Kriminalimperiums, Drogenimperiums und so. Aber es scheint schon so, dass er 99% dessen, was er macht, einfach nur zu seinem eigenen Vergnügen macht. Weil er gerade eben Bock drauf hat in dem Moment.
Genau, und dabei ist er aber nicht so muahaha-böse wie beispielsweise Michael Ironside in Highlander 2.
Ja.
Oder sowas. Und er ist halt unglaublich unterkühlt, glaube ich, in dem, was er da tut. Mhm. Aber er macht sich eben auch durchaus die Finger schmutzig. Also, weiß ich, wenn er... Du hast ja völlig recht, er macht ja eben offenkundig große Drogendeals, aber er ist sich nicht zu blöd, eben eine Bank auszurauben und dann einen seiner Compadres irgendwie aus dem Fenster auf ein Auto zu werfen. Oder eben ne, seine Jungs schießen halt Murphy zu Klump, aber er hat halt offenkundig eine Freude dran, ihm die letzte Kugel noch in den Kopf zu jagen. Mhm. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Psycho.
Ja. Ist er der größere Psycho als Jones ist er auf jeden Fall, ist er der größere Schurke des Films, meinst du? Weil ich glaube, am Set gab es durchaus Rageleien, also zwischen Ronnie Cox und Kurtwood Smith, die gesagt haben, ja, schreib meine Rolle ein bisschen besser, damit ich irgendwie ein bisschen halt bedrohlicher wirke. Nein, eigentlich bin ich doch der wahre Schurke. Also man sagt sowas. Ich finde, sie sind relativ pari-pari letztendlich, wobei natürlich Bodica, der ist der mir mehr Schrecken ein. Jagte damals, heute würde ich auf diese Corporate-Ebene schielend und weil ich auch mittlerweile meine Geisteshaltung und sich mein Blick ein bisschen erweitert hat auf diese Welt, sagen, Jones ist natürlich die bedrohlichere Figur für uns alle da draußen.
Völlig richtig. Ich glaube, Bodica ist halt unmittelbarer und direkter die Bedrohung für nicht nur Robocop, sondern halt im Prinzip Detroit und die Bewohner dort. Jones ist halt einer, der die Fäden weltweit zieht.
Ich wollte gerade sagen, könnte für uns alle eine Bedrohung sein.
Ja,
absolut. Wir nennen hier keine Namen von anderen großen Tech-Konzernchefs, die es da draußen gibt. Mhm.
Ja, korrekt. Ja, währenddessen bleiben natürlich die Gangmitglieder von Bodica, ich möchte nicht sagen blass, aber also hier Steve Mint zum Beispiel kriegt eigentlich gar nichts zu tun. Der ist dann einfach raus aus dem Film.
Ja, der wird in den Bus geschossen, ne, bei diesem Raid auf die Drogenfabrik.
Genau, aber man kriegt es irgendwie erstmal gar nicht so richtig mit. Ne? Und dann ist er aber einfach raus aus dem Film. Hier Joe Cox, der einzige Schwarze in der Gangstertruppe, darf halt irgendwelche flotten Sprüche reißen, aber wird auch relativ lapidar halt aus dem Film entfernt. Wenn sie dann in der Steel Mill ankommen und er ist der Erste, der erschossen wird und dann bleibt er einfach liegen.
Das ist die doppelte Demütigung. Ne? Erstmal zerschießt Bodica sein Auto, auf das er sich so gefreut hat und dann Stahlmühle, zack, tot.
Ich glaube, es hilft halt echt nicht, dass sie ihm Deutschen so eine Eddie Murphy-Stimme gegeben haben. Wenn sie sogar die Eddie Murphy-Stimme ist. Aber gut, sei es drum. Ich denke tatsächlich, der, mit dem wir am meisten in der Gang zu tun haben, neben Bodica selber, ist Emil.
Ja.
Alleine deswegen, weil er, ich weiß gar nicht, ob man ihn als allererstes sieht, aber er fährt halt den Van am Anfang bei diesem, wenn Murphy und Lewis zum ersten Mal auf sie treffen, dann ist er derjenige, den Murphy halt im als erstes aufgreift in ihrem Versteck. Er trifft ihn an der Tankstelle. Wir sehen ihn als allererstes nach diesem Massenausbruch, wo er dann eben die Fensterscheibe einschlägt, um hier diesen Bixby, diesen Benny Hill für Arme da sich anzugucken. Und er hat eben als Melting Man dann einen der unangenehmsten Abgänge des gesamten Films, ja.
Das macht ihn zugänglicher auf jeden Fall und tatsächlich weckt auch bei mir durchaus ein bisschen Mitgefühl. Also milder ausgedrückt. Ich habe früher tatsächlich einfach, ich fand diese Szene fast unerträglich, wo er zersplattert wird. Also wie gesagt, mein Blick darauf hat sich ein bisschen abgekühlt im Laufe der Jahrzehnte, aber das ist auch, also ich habe authentisch Mitleid mit ihm, weil ich denke, wie auch betreffend das Schicksal einiger anderer Figuren, die ja Böses oder nur mittelmäßig Gutes tun und von denen ich denke, naja, irgendwie vielleicht hätten schon mal eine Abreibung passiert, das wünscht man eben keinem.
Völlig richtig.
Und das Emil, du hast ja richtig erwähnt, der hat ein Eigenleben, der hat ein eigenes Leben außerhalb dieser Gang. Außer Bodica und Emil sieht man ja keinen, wenn ich mich richtig erinnere, außerhalb ihrer Gangmitgliedschaft. Die arbeiten für Bodica, Entschuldigung, ja.
Man sieht halt Leon in der Disco,
wo er verhaftet wird. Aber das war stimmt. Da gibt es auch dieses weirde Verhoeven-Cameo, wo er irgendwie aber die Kamera tanzen darf und so. Doch, stimmt, Leon geht tanzen, das ist auch sehr hübsch. Ja. Aber Emil ist so der Einzige, der nennenswert Gefühle zeigen darf, würde ich mal sagen. Der hat auch mal Angst, der ist auch mal wütend, darf auch Spaß haben allein. Wohingegen man bei Leon denkt, ich kriege zu wenig von Leon mit ein, eigentlich. Außer er geht gern tanzen, ja.
Richtig, genau. Also ich muss ja sagen, hier dieser Splatter-Effekt, wenn Leon dann gleichmäßig über die Windschutzscheibe verteilt wird, das war ja etwas, das hatte mich auch damals sehr geschockt, als ich das erste Mal auf der Criterion DVD gesehen habe, weil das war rausgeschnitten in der Version, die ich kannte. Also in der Version, die ich gesehen habe, wird er halt aus dem Van gespült, darf ein bisschen jammern und dann eben auf Leon treffen, der sich erschreckt und wegrennt und dann läuft er halt noch über die Straße oder humpelt, also so Toxic Avenger-mäßig über die Straße und man sieht auch durchaus, dass er von dem Auto getroffen wird, aber das mit der Windschutzscheibe, das haben sie sich gespart.
Ja.
Und das ist schon starker Tobak, auch für heutige Verhältnisse noch.
Ja, absolut. Ich finde eben auch, es ist einer der vielen Momente, wo er eben komplett konterkariert, was wir von so einem typischen, möchte ich mal sagen, typisch mit einem Gänsefüßchen, 80er-Jahre Actionstreifen erwarten. Ich erwarte nämlich genau das, was wohl auch im ursprünglichen Drehbuch drin war, nämlich eine längere Verfolgungsjagd und eine Schießerei und so weiter. Und was kriegen wir? Ja, den Toxic Avenger oder Incredible Melting Man. Sowas kriegen wir eben. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, nee, es passieren so viele Dinge. Also, ich muss doch an die Szene denken, wo hier die Robocop dem einem der beiden potenziellen Vergewaltiger bei seiner ersten Streife da in die Eier schießt. Ja. Da denke ich eben auch, die junge Frau wirft sich Robocop an die Brust und schreit, oh, mein strahlender Held. Und Robocop sagt, Madame, steigen Sie in mein Auto, ich bringe Sie in Sicherheit. Stattdessen sagt er irgendwie, irgendwie einen Krankenwagen informiert, der Sie in die Psychiatrie fahren wird oder so.
Ja, sie steht unter Schock, genau.
Sie steht unter Schock. Und noch solche Momente, bei denen ich mir einfach denke, und das ist so ein Gefühl, das ich doch wirklich sehr, sehr präsent habe in meinen Erinnerungen, als ich das erste Mal guckte, ich konnte den Finger nicht drauflegen. Aber heute weiß ich, der Film macht an ganz vielen Stellen genau eben das nicht, was wir erwarten. Du hast eben auch das unvorteilhafte Schicksal oder undankbare Schicksal von Jones erwähnt. Die werden da gezeigt, wie sie minutenlang mit ihren Knarren rumfuchten, mit diesen Riesenwurmen und jetzt geht's los. Boom, tot.
Ja.
Es ist fast schon so ein bisschen Trollerei.
Genau, und das ich meine, so ähnlich macht das Verhoeven ja auch mit Leon, mit Ray Wise, der ganz großartig ist, auch hier wieder, wie er in den meisten Sachen ja großartig ist. Und er macht ja nicht viel, außer dass er mal tanzen gehen darf. Aber er wirkt ja schon so ein bisschen wie die Nummer 2 in Bodicas Gang. Ne? Also er ist irgendwie der Einzige, mit dem Bodica eben auch mal zusammensteht und irgendwie Drogen schnüffelt sich offenkundig abspricht und er ist ziemlich loyal. Ich meine, nicht, dass er besonders kompetent zu sein scheint, aber immerhin versucht er eben Bodica zu helfen, indem er dann da den Schrott auf Robocop halt wirft und ist dann aber auch relativ sang- und klanglos raus, indem er dann eben einfach in die Luft gesprengt wird. Aber eben von der ebenso loyalen Partnerin Lewis. Das heißt, es ist ein Lewis-Moment und kein Leon-Moment.
Ja.
In dem Sinne, ja. Weil die Sidekicks machen ihr Ding quasi zu Ende, bevor dann halt die beiden Hauptgegenspieler sich treffen können. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn das hatte mich auch damals schon immer sehr geschockt, wenn Kurtwood Smith da mit der Eisenstange Robocop penetriert.
Ja.
Woraufhin er dann eben mit seinem Datenkeks da die Schlagader durchtrennt. Das ist, und das sieht man ja nicht mal so deutlich, aber ich fand das auch echt heftig.
Ich glaube, es gibt eine weitere Einstellung auf Robocop, wo eben quasi so das ganze Blut von Boyko auf seinen Oberkörper splattert. Auch das fehlte in der Kinofassung damals. Wie gesagt, ich finde mittlerweile, habe ich das Gefühl, es ist fast schon ein bisschen redundant zu erzählen oder zu erwähnen, dass es da eben auch mal eine andere Fassung gab. Aber wir tun es jetzt hier, um der ist historisch auch zu konservieren, so ein bisschen Kulturhistorie, genau. Ja. Aber in 10 Jahren guckt die wahrscheinlich wirklich gar keiner mehr und dann ist es auch vollkommen egal, aber da habt ihr es hier wenigstens einmal gehört. Ja, du hast recht. Also das mit dem, es ist ein größerer Lewis-Moment als ein Leon-Moment und da muss ich sagen, es ist kein echter Kritikpunkt, aber es hätte, also ich bin dankbar dafür, dass Ray Wise Leon spielt, der eben trotz seiner wenigen Szenen, der hat vielleicht netto 6, 7, 8 Minuten Screentime, die Figur eben trotzdem mit Leben füllt und eben sehr nachvollziehbar, wie du es beschrieben hast, vermittelt, dass er eben sowas ist wie Bordicas rechte Hand und eine Vertrauensperson. Also der Einzige, der sich da mit ihm da als Auto gesellt vor der großen Racheaktion an Robo und auch mal mit ihm so ein bisschen tiefgründiger über den Stand der Dinge redet. Ja, man hat das Gefühl, die beiden kennen sich eben schon sehr, sehr lange und Bordicar guckt ein bisschen auf Typen wie Emil und Min und die anderen herab, wohingegen er eben mit Leon eine sehr vertraute Ebene zu haben scheint. Ich wünschte, er hätte ein bisschen mehr Bedeutung, also Leon, für die Gesamthandlung, sodass am Ende diese Comeuppance zugunsten von Lewis, wenn sie ihn dann eben wegballert in dem Führerhäuschen da in diesem Schwenkkran, das einfach noch ein bisschen mehr so ein Wow oder Faust in die Luft gestreckt Effekt hätte.
Wobei der Wumms des explodierenden Krans ist schon nicht schlecht. Ich muss auch sagen, ich will mich gar nicht beschweren über die Kürze des Showdowns, weil ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach auch alles gesehen. Ich brauche keine 20-minütige Autoverfolgungsjagd und jeder einzelne der Gang halt mit einem speziellen Racheakt, weil ich glaube, der Film hat zu dem Zeitpunkt einfach auch alles gesagt zu den Themen, die er sagen wollte, inklusive halt auch einfach dem Punkt, dass der Fun-Aspekt des Splatters, wie du es vorhin genannt hast, eben sich überholt hat zu diesem Zeitpunkt des Films. Ich meine, klar, der Film macht von Anfang an ja durchaus einen Unterschied zwischen zum Beispiel der Exekution von Murphy und dem Unfall quasi mit hier Kinney heißt er, glaube ich, dem Kollegen, mit dem sie sich vorher im Aufzug unterhalten haben. Aber eben spätestens, wenn eben hier Lieutenant Hedgecock und seine Sniper-SWAT-Truppe da eben im Parkhaus auf so eine Art Treibjagd auf Robocop halt ausführen, was übrigens auch ganz, ganz toll aussieht, wenn der Staub aufwirbelt.
Ja.
Kugeln da abprallen und all das. Das ist halt dramatisch. Und ja, natürlich, ich meine, viel, viel Menschliches ist ja an Robocop nicht mehr da, außer dem Gesicht und vermutlich dem Hirn. Aber es sieht halt trotzdem, es ist dramatisch, es sieht sehr brutal aus, es ist sehr gewaltig und es zeigt eben sehr viel Gewalt, die aber eben auch nicht verherrlichend ist. Jetzt da quasi wieder zurückzugehen und zu sagen, guck mal, jetzt können wir auch wieder Spaß haben damit. Das würde dem Film auch nicht gut tun, weil die Gewalt, die wir sehen in dem Showdown, also gegenüber Emil, der eben da mit der Toxic Waste zusammenkommt, oder eben auch dem Erstechen von Bodica und all das, das ist eben etwas, was wirklich wehtut. Im Prinzip, das ist so eine Art Coda. Es bringt das nochmal einfach auf den Punkt und da brauchst du auch nicht mehr. Man kann sich nicht dran weiden, will ich damit sagen.
Oh ja, sehr, sehr schön gesagt. Und auch sehr richtig, dass du es auch nochmal erwähnst, denke ich, denn ich glaube, es wird zu wenig über diese Szene gesprochen, genau wie über das Wiedererlernen von Alex Murphy bzw. Robocop, seine eigene Menschlichkeit bzw. eben auch einfach der Skills, die er eben vorher hatte, als er noch Robocop war, ein funktionierender Robocop. Ja. Das Recht, es holt den Film eben auch nochmal, es bringt uns zurück. ja. in die Geisteshaltung, zu dem Bewusstsein, dass Gewalt eben wirklich wehtut und schmerzhaft ist. Weil absolut richtig. Ich meine, du hast ja, also den wieder in Gänsefüßchen Fansblätter-Part, den hatten wir ja vorher schon. Wir haben diverse Leute gesehen, wie sie verletzt werden oder umgebracht werden. Und es hatte einen mehr oder weniger, ich möchte nicht sagen, also es prallt komplett emotional an einem ab, aber man geht da nicht mehr so mit, weil eben auch nach der Exekution, nach der Folter und anschließend Exekution von Murphy zu Beginn des Films eigentlich da nichts mehr kommt in der darauf folgenden halben Stunde, was das so irgendwie toppen kann. Was ja die Wucht des Gezeigten heranreicht.
Absolut, ja. Absolut. Ich glaube auch, dass sie sich keinen Gefallen getan haben, damals diese beiden Szenen am Anfang, also Kinney und Murphy, dann doch zu schneiden. Ich meine, das Ding ist, die Szenen sind auch in der Kinofassung, die ich damals auf VHS gesehen habe, gewaltig genug. Aber dadurch, dass sie eben einfach nicht aufhören wollen,
ja.
in der jetzt verfügbaren Langfassung, haben sie auch nochmal eine etwas andere Aussage über einen Unterhaltungswert hinaus. Mhm. Und ich glaube, das bereitet eben auch darauf vor, dass am Ende der Film eben so eine deutlich andere Perspektive einnimmt auf Gewalt.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, der entscheidende Moment ist eben diese Parkhaus-Szene und wird dann eben aufgefangen durch die sehr, sehr menschliche Interaktion zwischen Lewis und Murphy, wenn er die Maske abnimmt und auf die Babynahrung schießt und so. Und
die ihm dabei hilft. Ja. Die ist ganz toll. Auch ein tolles Prop, was ich gerne besitzen würde. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es jemals in den Verkauf geht. Ich befürchte nicht. Aber ich meine, also ich befürchte, über diese Szene wird es relativ, ich möchte, über Robocop wird sehr viel gesprochen, aber über diese Szene doch vergleichsweise selten. Ich glaube, weil sie eben nicht so gut mimifizieren lassen, wie jetzt eben die Erschießung auf dem Delta City Modell oder die Szene oder die, was weiß ich, Tankstellenexplosion. Ich glaube, das lässt sich leichter in GIF packen oder in einen kurzen YouTube-Clip und dann sagen, hier, Robocop ist awesome. Das sind eben Szenen, für die man eine gewisse Geduld mitbringen muss. Und das hört sich gut an, wenn ich das über eine Schießerei sage. Aber diese Schießerei dauert so viel länger, als sie, glaube ich, in einem konventionellen Actionfilm dauern würde, wo dann 3, 4, 5, 10 Scripts explodieren würden. Und damit wäre es dann eben auch getan. Nein, das ist irgendwie, Robo wölbt sich doch mal auf und rollt dann ab diese Etagen, diese Ebenen runter und so. Und es dauert unglaublich lange, bis man eben wiederum, genau wie nach der Exekution zu Beginn des Films, sagt, ich hätte jetzt aber auch keine Minute, keine Sekunde länger davon ertragen.
Ausgehalten, ja genau, richtig. Ja. Absolut. Also Verhoeven geht da schon sehr, sehr stark an die Grenzen, auch das, ja, vielleicht auch das Zumutbaren, weil er eben, ich kann verstehen, wie man das durchaus als exzessiv, negativ exzessiv bewerten kann, aber nochmal, er schwelgt halt nicht darin und zeigt halt uns als Publikum eigentlich ziemlich deutlich, mit welchem Sinn er eben im Prinzip dieser Gewaltdarstellung anreichert. Ja.
Das ist auch ganz wunderbar, jetzt einfach nur auf so einer reinen Gefühlsebene. Es war ganz, ganz wenig verkauft, dass der Film dadurch eben auch diesen Brückenschlag schafft von eben Action-Spektakel, Science-Fiction, Dystopie, Polit-Satire zu dieser Menschlichkeitsrückkehrt eben von Lewis, aber vor allem eben von Murphy und darin eben seine Coda findet, quasi damit abschließt und diese anderen Themen eher in den Hintergrund treten. Weil ich glaube, das ist schon wichtig. Weil Verhoeven, wie es für ihn üblich ist, hat er in anderen Filmen gemacht, hat nochmal irgendwie so seine Jesus-Faszination, seine Faszination mit der christlichen Mythologie, Ikonografie irgendwie da reingebracht, in dem Robocop übers Wasser gehen kann. Und ich glaube, das ist für ihn ganz wichtig.
Ja. Aber am wichtigsten ist es tatsächlich. Mir ist es auch gefallen,
Ich denke, was ich glaube, es auch nicht so die Wesentlichkeit hat für uns. Die Wesentlichkeit ist viel größer der Momente, in denen eben Murphy sagt hier, they'll fix everything, they'll fix you, zu Lewis. Ja. Oder eben dieses Murphy, mit dem der Film eben auch abschließt. Die Action-Momente haben sich zu dem Zeitpunkt eben, das hast du vorhin wunderbar beschrieben, auf den Punkt gebracht, eigentlich fast schon überlebt. Man ist fast schon übersättigt seitens so konventioneller Action. Deswegen, ich finde es auch gut. Ich meine, ich finde den Abgang von Jones auch wunderbar, wie er aus dem Fenster fliegt.
Ja.
Auch mit so einer schönen Puppenanimation mit viel zu langen Armen. Aber ich glaube, das ist irgendwie zurückzuführen auf die falsch eingesetzte Kameralinse, diese anamorphischen Linsen. Aber es ist im Grunde, es ist für mich kein Höhepunkt des Films mehr, sondern im Grunde nur noch einfach eine notwendige Pflichterfüllung.
Ja,
muss eben gemacht werden, aber wichtig sind andere Sachen mir gerade.
Korrekt. Und ich denke, dass das aber auch ganz, ganz wesentlich ist, wie eben Murphy beziehungsweise Robocop am Ende halt dargestellt wird im Vergleich zum Anfang, weil wenn er das erste Mal auftaucht, wir sehen ihn ja halt eine ganze Weile überhaupt nicht, ja, und der Film ist halt sehr clever darin, eben uns eine ganze Weile das nur aus seiner Perspektive zu zeigen und damit natürlich auch einfach die ganze Operation zu ersparen und was um ihn herum passiert, aber dann sehen wir ihn halt erstmal in einem so halb irgendwie in einem Monitor, dann sehen wir ihn von hinten, von der Seite durch dieses Milchglasfenster und dann bis er dann irgendwann in diesem Sessel sitzt und eben seine Direktiven runterleiert und eben sehr, ich meine, er ist sehr eindrucksvoll, aber er ist halt tatsächlich mehr Maschine als Mensch und ihn dann halt am Ende eben ohne seine Maske oder seinen Helm zu zeigen, was ich ja sehr schade finde, weil ich finde diesen Helm ja sehr cool und eben auch durchaus verwundbar und verletzlich und eben auch, man sieht ja auch, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen jetzt in der Version, als ich ihn halt auf der großen Leinwand gesehen habe, dass die Kugel von Boddicker ja immer noch in seiner Stirn ist, ne? Genau, aber man sieht halt sein gesamtes Gesicht, das sehr traurig aussieht und er sagt eben seinen Namen, weil er sich eben wieder gefunden hat. Das hat natürlich sehr viel mehr Wumms als, sagen wir mal, die Cleverness, die halt Robocop an den Tag legt, die dann eben, sagen wir mal, die Überheblichkeit, die er vorher an den Tag gelegt hatte, halt ablöst. Ne? Weil vorher stolziert er da in Jones' Büro und denkt halt, eigentlich gar nicht viel, außer eben, ich nehme dich jetzt fest.
Ja.
Geht halt nicht, weil Direktive 4. Ne? Und so geht er aber die ganze Zeit vorher ja eben auch mit den mit seinen Verhaftungen oder überhaupt seinen Einsätzen um und scheitert halt. Und gegen Ende, wenn er eben seine Menschlichkeit wieder hat, weiß er, dass er eben schlauer daran gehen muss, um eben, naja, Jones feuern zu lassen und dann kann er ihn endlich aus dem Fenster befördern. Das tatsächlich finde ich interessanter, als eben einfach nur jetzt, sagen wir mal, den Oberschurken auch noch zu beseitigen.
Ja, ja. Ich meine, man könnte es einfacher machen auf so einer Metaebene. Der Gedanke kam zumindest mir, dass, wenn man kurz illustrieren will, mit einem Gedanken, wie brillant Robocop, also das Original von Humor, Verhoeven und meiner ist, einfach nur bei Menschen da darum bitten, wenn sie es denn getan haben, einen Blick auf die Sequels zu werfen, auf das Remake zu werfen, auf die TV-Serie, auf die Zeichentrickserie, die jetzt alle guckbar sind. Ich meine, es ist eben auch ein Schicksal, was er gemeint hat mit den Starship Troopers-Sequels. Die sind auch durchaus guckbar. Aber es ist eben ein weniger an Film, ein weniger an Bedeutung, Botschaft, Inhalt, das darin steckt. Man hat schon so das Gefühl, 99% der guten Ideen, der guten Geschichten, der guten Gedanken, die sich zu Robocop, diesem ganzen, auch dieser ganzen Welt, in der er lebt, zu machen gibt, die wurden in Robocop gemacht. Die haben die Sachen, die Derivate und Sequels, die da später folgten, die haben der eigentlichen Geschichte nichts hinzuzufügen. Die sind super unterhaltsam, zumindest zum Teil. Also ich würde das nicht alle über einen Kamm da qualitativ scheren. Nein. Und wir haben ja durchaus auch einige wohlwollende Gedanken damals vor ein paar Jahren zu Robocop 2 geäußert.
Klar, es
gibt aber ein paar, das sind keine großartigen, geschweige denn legendären Filmstoffe.
Ja, ich denke.
Oder Fernsehstoffe.
Ich denke auch, dass dadurch, dass eben, also Robocop ist für mich ja eben nun wirklich ein Superheld im ganz klassischen Sinne mit Origin Story, mit Geheimidentität und Maske und allem. Und das eignet sich natürlich für die Serialität.
Ja
das, ich kann es schon verstehen. Und natürlich habe ich damals, als ich den als Teenager gesehen habe, auch gesagt, oh, davon will ich mehr haben. Ne? Und so, aber dadurch, dass eben der Verhoevensche Urtext, wenn man so möchte, einfach so rund ist und so auf den Punkt kommt und in sich geschlossen ist, obwohl er einem die Möglichkeit für Sequels halt bietet, können mir die, glaube ich, gar nicht alle so viel bringen. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass das Remake, ich fand das ja tatsächlich durchaus legitim. Hatte mir durchaus ein oder zwei ganz interessante Punkte noch gegeben. Nicht genug, als dass ich ihn so oft sehen wollen würde wie das Original. Ja, also es ist, du hast völlig recht, sind alle guckbar in irgendeiner Form. In irgendeiner Form ist das schon in Ordnung.
Ja, ich finde, da kann man, also ich finde bei den Sequels, Remakes, Fernsehserie habe ich jetzt auch nicht mehr so präsent vor, mir kann man so ein bisschen Rosinenklauberei machen, sich hier und da was raussuchen, was hervorragend funktioniert. Ich meine, gerade das Sequel hat großartige Actionspitzen, weil eben auch Irvin Kershner ein kompetenter Regisseur ist und ein Großteil des Originalcasts eben auch noch dabei ist. Ich finde, das Remake hat auch seine Momente, vor allem diesen Körperhorror, eben wenn der ganze Körper von Robo, Joel Kinnaman spielt im Remake, demontiert wird und wir haben wirklich dann nur noch so sein Gesicht und das eben auch nochmal unterstreicht, was jetzt vielleicht auch hier im Robocop 87 technisch noch gar nicht möglich war, dass da einfach nichts ist. Und wie machtlos, wie wehrlos eigentlich diese geschundene Kreatur ist. Also da stecken wirklich interessante Ideen drin. Nach allem, was man so über Fred Deckers eher missglückten Robocop 3 hört, der auch ursprünglich andere Pläne hatte, als so eine weichgespülte Robo-Variante zu machen für ein jugendliches Publikum ab 13. Da sollte eigentlich auch noch so hier einiges rein, was Gewinn bringen zum Robocop-Kosmos hätte beitragen können. Aber selbst diese ganzen Pluspunkte in Summe kommen nicht an 10% der Qualität von Robocop dem Original ran.
Ja, absolut, absolut. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Prime Directives-Reihe von den frühen 2000er, die fand ich ja dann irgendwie auch noch ganz spaßig. Mhm. Ich glaube, da war einfach auch aber genug Zeit vergangen, als dass ich mich hätte ärgern müssen. Nicht mehr.
Ja, für mich gar nicht so, aber du bist immer noch ein bisschen älter.
Ja.
Ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, wir sind aus dem Lobhudeln heute gar nicht so richtig rausgekommen, deswegen sparen wir uns vielleicht auch die abschließende Lobhudelei und sagen einfach, ich hoffe, ihr habt die vergangenen 100 Minuten genossen. Zusammengestückelt wie ein Robocop.
Total. Genau, ich habe dem eigentlich auch tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen, außer, dass ich diesen Film wirklich, wirklich liebe. Und bin mir relativ sicher, dass wenn ich irgendwann mal ein 4K-Abspielgerät habe mit entsprechendem Fernseher, ich glaube, dann hole ich mir den auch nochmal.
Oder ich leide meine UHD aus.
Nein. Es gibt so ein paar Sachen, die müssen einfach im Regal stehen, wenn es halt nur die Blu-ray in der VHS-Box ist.
Ach, sehr schön. Daniel, nächste Woche.
Ja, nächste Woche.
Kontrastprogramm qualitativ mutmaßlich, sage ich mal. Ich kenne beide Filme nicht, aber wir freuen uns trotzdem drauf, wie so häufig.
Ja, ich bin sehr gespannt drauf und ich glaube, kontrastreicher könnte es gar nicht sein. Ich sag einfach mal den, der bei mir hier schon eine ganze Weile rumliegt und darauf wartet, gesehen und anschließend besprochen zu werden. Wir reden nämlich über die 2006er Fassung, Remake, Neuauflage, wie man es auch mal nennen möchte, von Wicker Man mit Nicolas Cage und einer Menge Bienen, glaube ich.
Ich habe mir dazu schon so
Memes glauben kann.
Ich habe mir einige Kommentare des überlebenden Originalcasts und Crew zu Wicker Man Remake durchgelesen und die sind auch ganz herzallerliebst. Vielleicht zitieren wir daraus nochmal nächste Woche. Also, sag mal so, keine Hochachtung aller Orten. So. Aber auch wirklich nirgends. Des Weiteren reden wir über einen Film, der mir unbekannt ist, aber den ich auch seit Jahren auf dem Zettel habe, als was kann da eigentlich schiefgehen? Nach dem Roman von Peter Benchley, der Weiße Hai geschrieben hat, inszeniert von Michael Ritchie, kompetenter Hollywood-Regisseur, vertont von Ennio Morricone, gucken wir uns an, einen Film mit Starbesetzung mit Michael Caine, David Warner und anderen, The Island, Freibeuter des Todes. Und dennoch wollte ihn wohl damals im Kino keiner sehen und wurde auch von der Kritik ordentlich verrissen.
Und Michael Caine selber sagt ja wohl, das ist der schlechteste Film, den er je gemacht hat, oder?
Er hat sich sehr, sehr negativ darüber geäußert. Ich glaube, den absoluten Thron, also sagen wir so, das, was er an die Spitze der Filme setzt, die er niemals hätte machen sollen, ist, glaube ich, Jaws 4. Ich glaube, darüber gibt es, glaube ich, dieses legendäre Zitat so von wegen, ich war in diesem Film, den keiner gucken wollte und den hätte ich nicht machen sollen, aber meine Mutter hat jetzt ein schönes neues Gartenhäuschen. Aber ich glaube, The Island fand er auch nicht toll.
Na gut, mal gucken, wie wir ihn finden werden dann in der nächsten Woche.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch? Fragezeichen. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen.
Genau, und in diesem Sinne, tot oder lebend, du kommst mit mir.
Adios.
Bye-bye.
Robocop. Der Gesetzeshüter der Zukunft.